Die Manga. Euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
Natürlich mit mir, eurem Brown. Leute, und herzlich willkommen zu der neuen The Manga-Ausgabe 19. Ich habe heute schön Besuch, denn ich habe endlich mal wieder eine Autorin da, und zwar die Rakami. Hi Rakami, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo.
Ist ja ganz cool. Wir hatten ja schon öfters mal Kontakt, auch auf der Dokumi. Da haben wir ja mal gesprochen. Einmal war es ja, dass ich mir mein Shikishi abgeholt habe, und dann später am Sonntag war es ja noch cooler. Da haben wir uns dann zusammen mit Sosan mal hingestellt und ein bisschen umgeplänkelt über eure Manga, über euren Podcast und sowas. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, und deshalb hat es mich auch gefreut, dass du dir heute dann auch die Zeit genommen hast.
Ja, Tito.
Du Rakami, ich habe die beste Frage überhaupt, und alle Leute hassen sie, und letzte Woche Freitag hasste der andere Gast sie auch. Denn ich habe immer die Frage übernommen, die eigentlich keinen interessiert, aber die mich trotzdem interessiert. Und zwar, stell dich doch mal bitte vor, und was ich gerne wissen möchte, deine Morgenroutine.
ja, ich bin die Rakami mit bürgerlichem Namen Caroline Tent, und meine Morgenroutine, ja, momentan sieht die so aus, ich falle um 6.30 Uhr aus dem Bett, tatsächlich in letzter Zeit sogar vorm Wecker, also ich glaube, irgendeiner bei mir im Haus ist laut, sodass ich dann halt einfach schon wach bin, keine Ahnung. Dann bekommen meine Pflanzen Wasser, meine Schnecken ein bisschen Salat, und dann ist es tatsächlich so, dass ich mich dann direkt ans Zeichnen setze, ohne Frühstück, ohne alles, weil ich gerade Intervallfasten mache, und das ist für mich gefühlt ziemlich hardcore, weil ich eigentlich immer morgens einen Kaffee brauche, um zu funktionieren. Und dann sehe ich zu, dass ich von spätestens 7, meistens kurz vor 7 bis 9, dann halt die ersten 2 Stunden ordentlich was schaffe. Und tatsächlich sind das dann halt auch so die 2 Stunden, in denen ich am meisten was schaffe. Und dann ist halt so, dass ich dann den Rest des Tages sagen kann, so, hey, ich habe am Anfang viel geschafft. Und das gibt mir dann irgendwie ein schönes Gefühl für den restlichen Tag.
Ja. Ich kenne das aber auch, dass man morgens kriegt man immer, also ich bin auch so ein Morgenmensch, ich kriege morgens auch mehr weggearbeitet, und wenn es dann irgendwie 12 Uhr, dann hast du Mittag gehabt, dann ist das irgendwie so, oh ne, jetzt noch den Rest irgendwie durchziehen. Das ist ja vielleicht ein bisschen als Autorin etwas anders, weil man da ja so Freelancer-mäßig unterwegs ist. Apropos eigentlich Freelancer-mäßig, du hast ja angefangen als Self-Publisherin und bist jetzt ganz zufällig bei Ultraverse gelandet. Wie hast du das geschafft, dass Joachim Kaps dich angenommen hat?
Ja, also ich habe ihn bestochen. Nee, also ich war einfach, wie du schon gesagt hast, halt lange Zeit als Self-Publisherin tätig, und dann kam auf einmal der Jo und hat meine Sachen gekauft, und ich habe es mir nicht zur Regel gemacht, aber mich hat schon immer interessiert, so Kritik einzuholen, wo ich mich verbessern kann, und so kam es halt auch, dass ich dann auf einmal bei einer Mappensichtung vor ihm saß und wollte eigentlich nur wissen, was ich denn damals an Zuckerwasser hätte besser machen können. Und dann hat er mich fragend angeschaut und hat gemeint so, wo ist denn dein Projekt? Und dann bin ich halt das nächste Mal mit Projekt gekommen, und ja, erstaunlicherweise war er dann tatsächlich sehr angetan. Und so schnell ging es dann auch schon. Dann war ich auf einmal bei Ultraverse. Also, was heißt so schnell? Das war halt schon so ein Prozess über mehrere Jahre. Halt denn, also es kam halt auch noch zwischendurch die Zeit. Ich habe mich halt das erste Mal bei Jo vorgestellt. Da war er noch bei einem anderen Verlag, den er dann verlassen hat. Und er hatte mir dann halt signalisiert, Mensch, zeig doch mal was. Und ich hatte dann halt immer so im Hinterkopf, ich muss erst so und so gut sein, damit ich ihm das zeigen kann. Und dann auf einmal hieß es halt, hey, er ist vom Verlag weg. Und dann dachte ich mir so, shit, die einmal im Leben Chance gerade erfolgreich vertan. Und als es dann halt klar war, dass es Ultraverse geben wird, dass Ultraverse auf Messen sein wird, dass es Mappensichtungen gibt, stand ich dann halt dort natürlich mit meiner Mappe direkt dann am Start und dachte mir dann so, okay, jetzt kriegst du noch eine Chance, jetzt holst du das aber auf jeden Fall nach. Und ja, der Rest ist dann Geschichte.
Okay. Warst wahrscheinlich extrem nervös, als du da saßt, oder?
Total. Also ich muss auch dazu sagen, sowohl mein Sprechblasenwimpler als auch eine meiner 2 besten Freundinnen war mit dabei, und hätten die denn nicht bis kurz vorher noch gesagt, so, du gehst da jetzt hin, ich wäre halt einfach aus der Schlange raus, weil ich war so nervös.
Okay.
Deswegen hat es ein bisschen Geschubse gebraucht und ich bin bis heute dankbar, dass sie mich damals beide geschubst haben.
Das ist eigentlich immer ganz interessant. Ich hatte nämlich letztens jetzt auf der Dokumi, die letzte habe ich Daniel Eichinger gesehen, der saß auch bei Jo zur Mappensichtung. Und wenn man sich das so vorstellt, wenn Joachim sich dann da immer so mal die Leute irgendwie rauspickt und dann so mal so sieht, okay, der könnte eventuell das nächste Potenzial sein, finde ich eigentlich immer ganz lustig. Wo wir gerade jetzt so von diesem Messebereich sprechen, du hast ja auch für die Konichi was gemacht damals. Hast du das vor Zuckerwasser gemacht oder während Zuckerwasser oder vor deiner inneren Stimme? Machst du immer noch was für die Konichi? Wie sieht es da so aus?
Ah, da muss ich gerade ein bisschen nachrechnen. Ich habe das erste Mal 2014 was für die Konichi gemacht und 2015 habe ich den ersten Band von Zuckerwasser rausgebracht. Also tatsächlich ein Jahr vorher habe ich damit angefangen und seitdem nicht mehr damit aufgehört. Momentan ist es so, dass ich am Anfang war mein Arbeitspensum, dass ich halt einerseits das Kombuchcover gemacht habe, sonstige Illustrationen gemacht habe, wobei gerade bei Pochis wurde mir dann halt auch von einer anderen Zeichnerin noch unter die Arme gegriffen, aber zum Beispiel auch die Kartenmotive oder so, das lag halt alles bei mir und das war halt einfach mit, teilweise hatten wir bis zu 18 unterschiedliche Motive, weil wir 18 unterschiedliche Karten hatten. Das war ein bisschen viel, um das halt nebenher noch zu stemmen. Und inzwischen habe ich dabei Hilfe. Das heißt, die Kartenmotive sind jetzt nicht mehr bei mir, aber halt so Sachen wie Konbuchcover, Poster, Flyer, Faltplan oder so. Das mache ich halt noch, beziehungsweise würde ich machen, wenn es denn gerade Bedarf gäbe. Mhm. Aber gibt es ja hoffentlich bald wieder.
Okay. Die Konichi ist da nicht 2022, ist sie nicht angekündigt?
Ich muss gestehen, ich bin da gerade gar nicht auf dem neuesten Stand. Aber ich denke mal, sobald die Situation es zulässt, wird es halt dann wieder mit entsprechender Vorlaufzeit halt stattfinden. Ich muss aber gestehen, ich bin da gerade nicht richtig informiert, weil die Sachen halt einfach noch von 2020 da sind.
Ja, klar.
Dementsprechend, okay. Die sind halt schon fertig. Das heißt, ich bin jetzt gerade nicht in den Abläufen mit drin, weil ich quasi O-Ton meinen Kram schon abgegeben habe.
Okay. Wie ist das denn so, wo du hast gerade von deinem Arbeitspensum gesprochen, wie viel du für die Konichi jetzt gemacht hast, ist es wirklich so, dass du 40 Stunden oder mehr dann auch an deinem jetzigen Manga, deinem zukünftigen Manga, wo wir gleich nochmal, zukünftigen alten Manga, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, ist das wirklich so, dass du da 40 Stunden oder mehr die Woche dann so reinsteckst? Ist das so?
Also wenn die Umstände mich lassen, dann ja. Man muss dazu sagen, ich hatte bis vor kurzem einen Brotjob, der hat natürlich auch entsprechend viele Stunden gefressen, beziehungsweise einen Teil vom Brotjob habe ich mir immer noch aufschwatzen lassen bis Ende diesen Monats. Das heißt, der ist auch immer noch da. Dementsprechend ist es halt so, dass ich da natürlich halt auch entsprechende Stunden reinstecken muss. Aber ich sag mal so, das Zeichnen sind schon deutlich mehr als eine 40-Stunden-Woche.
Ja, das kriegt man ja auch immer irgendwie so mit. Irgendwie jeden Autor oder Mangaka, die ich irgendwie so frage, die sagen dann auch immer, ja, 40 Stunden, ja lächerlich. Samstag, Sonntag nochmal extra arbeiten. Du kriegst die auch gar nicht mehr aus dem Haus. Wenn du dann irgendwie mal fragst, so, ja, Susan, hast du mal Zeit irgendwie am Wochenende? Nee, schaffe ich nicht. Also ja. Ist alles viel zu voll. Das ist schon, also ich stelle mir das schon echt schwierig vor, aber okay, das hat man sich irgendwie dann ausgesucht und das ist auch so ein bisschen Leidenschaft, das spielt ja auch alles wahrscheinlich dann mit rein und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man dann auch so seine Leidenschaft irgendwie zum Beruf gemacht hat. Wie siehst du denn die deutsche Mangaka-Szene derzeit? Bist du damit so zufrieden, wie die sich jetzt entwickelt hat? Also man kriegt ja zumindest jetzt, was Joachim so ein bisschen an Marketing macht für die deutschen Mangaka, der macht ja derzeit ein bisschen was. Ein paar Leute sind bei Tokyo Pop zum Beispiel raus. Carlsen hat noch vielleicht knapp eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber bist du da derzeit so mit zufrieden? Oder mit dem Self-Publisher-Bereich vielleicht? Bist du da auch noch ein bisschen unterwegs?
Also ich muss grundsätzlich sagen, es kommt auf den Verlag an, wie zufrieden ich bin. Und mag sein, dass ich da dann vielleicht auch ein bisschen voreingenommen bin. Aber ich bin sehr glücklich mit dem, was halt bei Altraverse passiert, dass wir immer mehr ZeichnerInnen werden gefühlt und dass so halt dann auch immer mehr tolle neue deutsche Geschichten, also aus deutscher Feder dann halt oder aus Schweizer Feder dann bei uns landen. Ich muss sagen, dass halt bei den anderen Verlagen, dass sich da so wenig tut und dass es halt auch immer noch Verlage gibt, die es so gar nicht auf dem Programm haben, irgendwas aus Eigenproduktion rauszubringen, das finde ich sehr schade, weil ich denke, gerade wenn man sich im Self-Publisher-Bereich auf den Conventions umsieht, man findet so viele tolle Sachen. Und was den Self-Publisher-Bereich an sich angeht, ich freue mich wieder wahnsinnig drauf, wenn es da ein bisschen ja, mehr rund geht, weil momentan dadurch, dass halt viele Messen ausfallen, ist halt einerseits natürlich klar, wer halt nicht die Vertriebswege hat, das Ganze online zu stemmen, da ist dann halt einfach, also in dem Moment, wo halt dann klar ist, dass nichts reinkommt, dann kann man halt auch einfach nicht, also dann lohnt es sich nicht oder würde es die Leute teilweise ruinieren, wenn sie denn in Vorkasse gehen, was drucken zu lassen, was denn bei ihnen daheim im Schrank wohnt. Und dementsprechend freue ich mich drauf, wenn da dann wieder Messen stattfinden, einfach weil ich glaube, dass es dann halt wieder so ist wie früher vor den Messen, dass dann halt auf einmal wie Pilze aus dem Boden so sich neue Publikationen rauskommen. Und ich habe es dann auch immer total geliebt, auf den Zeichnermeilen dann halt lang zu laufen und neue Dinge zu entdecken. Und ich glaube, also das, was gerade ist, ist da so ein bisschen eingeschlafen, aber das ist halt einfach der Situation geschuldet. Das ist nicht so, dass der eigentliche Zustand, der da wäre, wenn die Welt gerade anders wäre.
Ja, klar. Joachim hatte mir das gesagt, ich wusste es, man hätte eigentlich mit rechnen können. Also, dass jetzt, man steckt schon mehr rein in eine deutsche Mangaka als in ein Mainstream-Werk. Also, es kommt vielleicht auf das Werk an, auf die Lizenz. Wenn du jetzt irgendwas richtig Krasses irgendwie aus Japan holst, glaubst du, irgendwann wird sich das so ein bisschen rentieren, dass man dann wirklich sagt, so, okay, für den Verlag ist das jetzt nicht mehr, also das ist, wurde angenommen von der Community und jeder sieht Self-Publisher oder deutschsprachige Mangaka dann auch so als Standardwerk an?
Also ich würde es mir wünschen und ich glaube, manche Leute wird man vielleicht nicht überzeugen, aber grundsätzlich ist es so, dass halt auch gerade meine Kolleginnen, wenn ich da dann auf deren Werke schaue, so die übertreffen sich ständig selbst und wenn die Qualität halt immer weiter steigt, wenn es halt bis auf den Namen, der auf dem Titel steht, eigentlich halt nicht mehr von einem japanischen Werk zu unterscheiden ist, beziehungsweise halt dann auch einfach vielleicht dann noch Dinge mitbringt, die halt nicht aus Japan kommen können, wie zum Beispiel halt Geschichten, die auf einen speziellen kulturellen Hintergrund setzen, der halt einfach so in Japan halt nicht vorhanden ist, dann, also wenn das erstmal richtig bei den Leuten ankommt, dann denke ich auch, dass das halt einfach nochmal einen Mehrwert gibt. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, wird irgendwann passieren, so die Letzten unterm Stein hervorlocken vielleicht nicht, aber zumindest halt insgesamt, dass es eine größere Akzeptanz gibt. Und auch wenn man sich halt mal anschaut, was früher bei den Verlagen rauskam, jetzt möchte ich keinem dazu nahe treten, aber so, es gibt so ein, zwei Werke, denen sieht man schon an, dass da gewisse Dinge nicht so geübt waren, so in der ganz, ganz fiesen, zurückliegenden Vergangenheit. Und davon haben wir uns ja nun meilenweit entfernt. Und dementsprechend glaube ich halt einfach, dass die Vorurteile, die halt auf diesen ganz, ganz frühen Werken beruhen, dass die halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und natürlich brauchst du dann halt auch, um die Leute zu überzeugen. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, beziehungsweise geben uns Mühe, dass das funktionieren wird.
Das glaube ich ja auch. Also was man so immer mitbekommt so in den letzten ein, zwei Jahren, was da so gemacht wurde, die letzten drei Jahre, ist auf jeden Fall schon ordentlich und geht auch in eine echt gute Richtung. Auch das, was ich immer so aus dem Self-Publisher-Bereich irgendwie höre, wie die Leute bestimmte Sachen angehen und so weiter, finde ich eigentlich ganz cool, dass man das irgendwie heutzutage schon so ein bisschen machen kann. Wie ist das denn so, wenn wir jetzt auch von anderen Autoren oder Autorinnen sprechen? Hast du da viel Kontakt zu nicht nur Ultraverse-Leuten? Bist du da gut vernetzt?
Ich denke schon. Ich weiß nur nicht, wie man dann gut vernetzt definiert, weil ich ja nicht weiß, wie es bei den anderen Leuten aussieht, die sich als gut vernetzt beschreiben würden. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich bin, obwohl ich eigentlich im realen Leben introvertiert bin, im Internet recht kontaktfreudig. Und wenn dann irgendwo was Cooles ist, dann schreibe ich auch gerne mal drunter von wegen, boah, voll schön geworden. Oder wenn dann auch irgendwie was ist, so, was weiß ich, irgendein Sticker wurde erstellt und ich möchte das halt gern wissen, dann habe ich da auch keine Hemmung, die Leute anzuschreiben. Und das Schöne ist halt, bisher hat jeder, den ich angeschrieben habe, dann auch geantwortet. Und meistens haben sich daraus dann halt auch noch super schöne Gespräche irgendwie entwickelt von wegen, hey, cool, dass du das auch machen willst. Oder irgendwie so, keine Ahnung, sich gegenseitig irgendwelche Anregungen geben. Also da bin ich ehrlich gesagt super dankbar für die Kontakte, die ich bisher hatte. Okay. Ja, ich weiß halt nur nicht, kann halt auch sein, dass irgendwie andere Leute dann so 100 Kontakte haben. So, deswegen weiß ich nicht, wie genau gut vernetzt denn. Aber ich sag mal so, ich bin zufrieden.
Okay. Wenn du auf die Dokumi, dann auf die auf diesen Künstlerbereich kommst und die ganze Zeit mit der Hand durchgehend durch die Halle laufen kannst, dann hast du es geschafft. Dann hast du ein paar in deinem Netzwerk. Wie ist es denn so bei dir? Du hast ja jetzt den letzten oder den neuesten Manga, den du rausgebracht hast, ist ja Die innere Stimme, Brief an Lil. Den habe ich hier auch schön. Hat mich heute mal wirklich gefragt, ist das wirklich ein Shoujo? Eigentlich nicht, oder?
An sich, also Shoujo ist ja eigentlich ja auch nur eine Zielgruppe, ja, die beschrieben wird. Und ich denke, man kann den Manga auch lesen, wenn man kein junges Mädchen ist.
Ja.
Dementsprechend, also ich denke, dass da halt einfach auch aufgrund des Alters der Protagonistin eine große Schnittmenge ist. Aber ich glaube, man kann halt auch, wenn man älter ist, natürlich die innere Stimme lesen oder auch wenn man halt männlich ist oder was auch immer man sein möchte.
Ja, klar.
Dementsprechend, also jein, wobei ich aber grundsätzlich sagen muss, eigentlich ist das ja das Schöne an den Geschichten, wenn es halt denn eben, also viele Shonen-Manga werden ja auch von Mädchen, Frauen gelesen und dementsprechend glaube ich, dass da auch grundsätzlich vielleicht irgendwie die Grenzen so ein bisschen aufweichen, was ich auch sehr schön finde. Mhm.
Ist denn geplant so für deine zukünftigen Projekte, dass du auch mal aus diesem, ich sag jetzt einfach mal, wir bleiben jetzt mal bei dieser Zielgruppe, aus diesem Shoujo-Bereich noch mehr raustrittst und dann vielleicht sogar in die für das etwas ältere Publikum gehst oder wirklich sogar sagen kannst, du machst so ein richtiges Drama und gehst in diesen Seinen-Bereich oder bleibst du lieber in deinem?
Ich muss sagen, so meine LeserInnen, die werden halt auch älter. Das heißt dementsprechend vielleicht die Leute, die ich halt am Anfang abgeholt habe, während sie dann halt noch Teenager waren, wenn die dann irgendwann halt Anfang, Mitte 20 sind und meine Sachen auch noch lesen, dann finde ich, ist das irgendwie auch ein natürlicher Prozess, dass dann vielleicht auch insgesamt meine Leserschaft ein bisschen älter wird. So grundsätzlich von der Grundthematik her denke ich aber, dass meine Geschichten eigentlich schon sehr gut in diese Selbstfindungsphase, die man ja dann meistens auch im Teenageralter hat, ganz gut hineinpassen, weil da halt einfach so grundlegende Sachen von mir angesprochen werden, bei denen man sich, denke ich, sehr gut in dieser Phase identifizieren kann, wobei ich jetzt auch keinem absprechen möchte, dass das denn so in der Quarter-Life-Crisis mit Mitte 20 dann halt auch nicht interessant sein kann.
Ja, natürlich. Ist das denn, hast du das ganze Werk analog oder digital bearbeitet?
Digital. Das Einzige, was die innere Stimme noch analog vonstatten gegangen ist, das war die Seitenplanung, sprich die ersten Scribbles, weil ich muss dann halt hingehen und dann halt die Blätter nebeneinander legen, beziehungsweise dann halt auch mal ein Panel ausschneiden, woanders hinlegen. Das ist irgendwie, mir fehlt da ehrlich gesagt dann digital der Überblick, deswegen mache ich das dann noch analog.
Ist das denn dann so, dass du zu Hause das dann alles ausdruckst oder kannst du das dann alles, du wohnst ja viel zu weit weg, ne? Also dass du im Verlag jetzt einfach mal ein paar 100 Seiten drucken kannst.
Das war also meinst du für einen Probedruck? Oder
ja, genau. Ja, ja.
Tatsächlich habe ich das noch, da war ich ja noch in der Uni und habe auch in der Uni gearbeitet. Und wir hatten da halt einen guten Drucker.
Ja.
Der, klar, ist jetzt, also war nicht dieselbe Drucktechnik, wie die innere Stimme nun im Endeffekt gedruckt wurde. Aber ich wusste von von den Zuckerwasserbänden, wenn ich da einen Probedruck mache und es gibt kein Moiré, dann dann kann ich mir auch sicher sein, dass es halt dann auch bei die innere Stimme kein Moiré geben wird. Und das heißt, da habe ich dann schon so 30 Seiten mal ausgedruckt. Aber sonst muss ich halt gestehen, habe ich einfach darauf vertraut, dass das, wie ich es halt digital wahrnehme, dass das dann halt auch entsprechend rübergebracht wird, beziehungsweise dass das halt dann auch entsprechend gesetzt wird. Und im Endeffekt muss ich halt sagen, es ist halt noch viel schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe, weil der Unterschied zwischen dem, was halt Self-Publisher-mäßig im Druck geht und dem, was halt Ultraverse da dann geleistet hat, das ist halt das schon nochmal eine andere Hausnummer, muss ich halt einfach sagen. Deswegen, also wie gesagt, ich bin wahrscheinlich voreingenommen, weil es halt mein Werk ist, aber allein da durchzublättern und die Linien waren halt so fein und so, das ist halt so, wo beim Self-Publisher dann schon mal so vielleicht ein bisschen schwammig ist oder so. Mhm. Aber nee, die Linie saß da einfach so und es war so schön.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn wir allgemein mal von Ultraverse sprechen, wenn Joachim das sieht, Gruß geht raus. Ihr habt echt krasse Seiten. Also, egal welchen Ultraverse-Manga ich wirklich in die Hand nehme, das ist immer ordentlich gedruckt. Also, an Seiten ist das immer Hammer. Also, covermäßig ist, ja, das ist immer schwierig, aber wenn man an die Seiten geht, dann sieht das immer recht ordentlich aus und da können sich auch andere Verlage eigentlich mal so eine Scheibe abschlagen. Das ich schon immer, war so dieser große Pluspunkt, den irgendwie Ultraverse hatte. Und natürlich dann bei der Manga auch, dann ist das auch noch Großformat, dann kommt das auch noch mal ein bisschen besser zur Geltung. Finde ich das eigentlich extrem cool. Ist das denn, wo ich jetzt gerade so ein bisschen durchblätter, hast du da mit Referenzbildern gearbeitet oder ist das alles aus deinem Kopf entstanden?
Das kommt drauf an. Also es gibt ja in dem einen Kapitel die Zahnbürstenszene. Also tatsächlich sind das meine beiden Zahnbürsten, weil ich habe zwei zum Wechseln. Und eine hat Momo bekommen, die andere hat Lil bekommen. Also die habe ich dann halt schon einfach dann halt abgezeichnet. Genauso die Schuhe, die Ivo auf dem Dach trägt. Das sind halt auch meine Chucks, die ich mir dann halt zur Hand genommen habe. Also ich sag mal so, ich war es halt wegen meiner Zeit in der Kunsthochschule, wo ich dann halt auch öfter mal gerade so in der Anfangszeit dazu verdonnert wurde, irgendwelche Skulpturen abzuzeichnen, halt so Sachen von Referenzmaterialien beziehungsweise von der Natur abzuzeichnen, ist halt was so, das geht für mich recht schnell. Dementsprechend war das dann halt auch eine Sache, wo ich dann gesagt habe, okay, und bevor ich dann fünfmal irgendwie bei dem Schuh ansetze und das gefällt mir immer noch nicht, dann kann ich ihn mir halt einmal vor die Nase halten und dann halt einmal abzeichnen und dann ist gut.
Okay. Gibt's denn sowas irgendwie, wo du sagst, so, das gefällt dir jetzt an deiner Arbeit nicht so, wo du jetzt sagst, ja, Hintergründe zeichnen ist jetzt nicht so meins oder Charakter, Gesichter, Augen ist nicht so meins, irgendwie sowas?
Es gibt so die typischen Fehler, die sich einschleichen, von denen ich aber inzwischen auch weiß, wo ich sie suchen muss. Zum Beispiel, am Anfang habe ich wahnsinnig gern die Köpfe so ein Stückchen zu kurz gemacht, aber inzwischen weiß ich auch, okay, ich mache die Haare auf eine extra Ebene, damit ich sie dann zur Not nochmal so ein Stückchen hochschieben kann. Mhm. Und eigentlich nervt mich immer das an meiner Arbeit, was ich halt zu lange am Stück machen muss, wobei ich sagen muss, gerade Lils Haare sind prädestiniert dafür, mir auf die Nerven zu gehen, aber gleichermaßen hat es mir auch totalen Spaß gemacht, sie zu tuschen. Das ist halt so diese Hassliebe, weil einerseits war es dann immer so, oh verdammt, warum habe ich ihr diese Haare gegeben? Jetzt sind die auch noch so leicht wellig und oh, und andererseits war es dann so, dass ich da dann aber auch total glückselig saß und noch eine Strähne und noch eine Strähne und noch eine Strähne und es halt total gut fand. Das kam dann auch immer sehr auf die Tagesform an.
Ja, da hast du dir aber auch eine Idee ausgedacht, dass der Charakter genauso aussieht. Jetzt zu dem Thema Idee, wo kommen dir denn die besten Ideen?
Das klingt jetzt ein bisschen creepy. Normalerweise, die schönsten Ideen kamen mir meistens, wenn ich an irgendeinem Ort war, Langeweile hatte, das Handy nicht dabei hatte und dann mich umgeschaut habe und andere Leute gesehen habe. Und dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, einen alten Mann, der eigentlich nicht dazu der nicht angestellt ist, diesen Bahnhof sauber zu machen, der dann aber irgendwie anfängt, so mit dem Fuß irgendwie so Müll zusammenzuschieben. Und dann frage ich mich, warum macht er das? Und dann in dem Moment fängt halt irgendwie mein Kopf an, so ein Szenario zu spinnen, warum dieser Mann das tun könnte. Mhm. Und ich muss halt gestehen, ich liebe solche Gedankenexperimente, dass ich mich dann halt frage, so, warum macht er das? Und dann halt drumherum quasi schon wie so eine kleine Welt baue. Und in den meisten Fällen ist dann halt einfach nur die Langeweile weg und ich habe halt irgendwie Zeit getötet. Und manchmal ist es dann aber auch so, ja, dass dabei dann halt so Grundideen entstehen, die mich dann halt nicht mehr loslassen. Und das sind dann die in der Geschichtenschublade landen, damit ich sie dann irgendwann weiter ausbaue.
Okay. Dann bist du die ganze Zeit wahrscheinlich so hibbelig und willst sie irgendwie mal aufschreiben, sonst vergisst du die ja nachher noch, oder nicht?
Ich sag mal so, wenn es die guten sind, dann weiß ich die auch ein paar Stunden später noch so und die ich ein paar Stunden später nicht mehr weiß, die brauche ich dann auch nicht aufschreiben.
Okay, ja, dann, ja, ist auch eigentlich richtig so. Kommen wir mal zu deinem, also zu deinen einzelnen Werken, dass wir da natürlich dann auch mal drüber reden. Eine richtig blöde Frage, auch eine richtig fiese Frage ist, beschreibe doch mal die innere Stimme mit drei Wörtern.
Strahlen. Geheimnisse und Entscheidungen.
Okay. Kann ich alle nachvollziehen. sind abgenommen. können wir so nehmen. Wie ist da das Ganze so gewesen bei dem Ablauf von Die innere Stimme? Du hattest ja Zuckerwasser, hattest du ja vorher rausgebracht. Jetzt kam dann ein Einzelband von Die innere Stimme. Ich hatte mit dir mal geschrieben, wo ich dir mal gesagt habe, es ist immer schwierig, ein Einzelband rauszubringen und eine Geschichte natürlich in ein Einzelband reinzuschreiben. Du hattest, oder die ganze Story in ein Einzelband zu bringen. Dort ist dann gesagt, es war eigentlich vielleicht in Planung, dass man vielleicht mehr Bände macht. Wie ist denn da so dieser Entstehungsprozess gewesen, beziehungsweise hat sich viel von dem Anfang bis zu dem Ende irgendwie geändert?
Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass es von meiner Seite aus definitiv die Fortsetzung nicht geben wird. Einfach, weil das den Charakteren nicht gut tun würde, wie sie jetzt sind. Und das ist mir halt im Laufe des Prozesses und der Arbeit an die innere Stimme klar geworden, dass das halt nicht anders geht. Und grundsätzlich muss ich halt sagen, so, es war schwierig, die ganze Geschichte halt auf die Seitenanzahl unterzubringen, die ich halt zur Verfügung hatte. Aber umso mehr war es halt dann auch, bei jeder Szene war im Grunde dann die Frage, ist die wirklich wichtig für die Grundaussage, die ich rüberbringen möchte? Und klar ist es dann an mancher Stelle halt auch super gehetzt, aber andererseits ist es dafür dann halt auch sehr dicht, was ich dann auch wieder mit dem denkt, was mir deckt, mit dem, was mir halt auch zurückgemeldet wurde, dass manche Leute halt auch das Gefühl hatten, sie haben halt mehr als einen Band gelesen, weil halt einfach so viel auf, in Anführungszeichen, so wenig Seiten passiert. Hm. Wo ich sagen muss, das ist eigentlich auch ein echt cooles Gefühl, wenn ich das so mitbekomme, weil ich kenne das halt irgendwie andersrum, dass wenn andere Manga halt sehr auf Szenen setzen, so ist super cool, finde ich auch atmosphärisch richtig spannend, möchte ich gerne auch so ein bisschen mehr Atmosphäre so in den nächsten Sachen. Dass ich halt dann auch, weil an mancher Stelle musste ich halt Dinge streichen, da hat mir auch ein bisschen das Herz geblutet, dass ich das gerade streichen musste. Aber wenn man dann halt so super schnell durch ist, ohne, also aber auch ohne zu rushen halt, ohne irgendwie was zu überblättern oder so, dann hat man ja auch manchmal so das Gefühl so, das war's schon. Und wenn halt dann gerade das Gegenteilige bei die innere Stimme ist, dann finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Und vielleicht liegt es auch daran, dass dann halt einfach gewisse Gedanken halt auch noch nachklingen. Und das ist halt somit das Schönste, was ich mir vorstellen könnte.
Ja, ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor. Also das ist dann immer so mein Respekt, wenn Leute das unterkriegen. Ich werde auch wirklich oft gefragt, hey Brown, stell doch, empfehle mir doch mal einen Manga nur mit einem Einzelband. Und ich finde das immer so schwierig, um mal zu sagen, okay, hier, jetzt habt ihr einen, die innere Stimme. Nee, aber das ist wirklich, das muss man dann auch können. Und da ist dann auch mein Respekt, wenn man das alles dann auch ordentlich, also wenn ich den dann zurücklege und mir denke so, okay, das hat mir jetzt vom Grundprinzip so alles gefallen und ich finde das für mich persönlich so in einem abgeschlossen und das finde ich echt, das hat die Reihe bei mir auch geschafft. Ich komme gleich noch zu einem Kritikpunkt, den ich gerne noch loswerden will, das hatte ich dir ganz am Anfang auch gesagt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wie ist es denn, wie bist du, das ist jetzt schwierig natürlich, ist ein Einzelband, deshalb werden das jetzt schwierige Fragen. Wie bist du, ohne zu spoilern, auf diese Story gekommen?
Ich muss gestehen, bei die innere Stimme, weil mich das, also das Grundsetting so lange begleitet hat, weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr genau. Ich weiß noch, also es war ganz am Anfang extrem anders geplant. Da war es auch noch als Kurzgeschichte geplant auf Gott weiß wie wenig Seiten. Und dementsprechend hat sich von da an wahnsinnig viel getan. Aber dieser eine Grundgedanke, nämlich, dass es da diese eine Person gibt, die es jetzt gelesen haben, werden wissen, wovon ich rede, die etwas Bestimmtes tut und gleichsam, so, das, da muss ich gestehen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo der herkam. Es hat sich halt dann nur einfach im Laufe des Prozesses noch wahnsinnig viel getan, wie genau denn die Figuren ausgestaltet waren. Am Anfang war zum Beispiel auch geplant, dass Lil und Ivo alleine sind, was halt so gar nicht funktioniert hat, aber natürlich halt auf einer 20 bis 30 Seiten Kurzgeschichte, die es halt am Anfang werden sollte, wären halt weitere Figuren einfach halt eher hinderlich als förderlich gewesen. Aber dann habe ich auch schnell gemerkt, so, ist irgendwie so gar nicht rund. Und dann ist es halt wieder in die Geschichtenschublade gekommen, weil ich halt gemerkt habe, ist nicht rund. Und das war aber auch, ich habe halt so das Grundsetting dann auch immer wieder rausgeholt, weil ich wusste, es ist halt was so, finde ich super spannend, möchte ich total gerne was mitmachen. Aber es hat halt einfach noch so das Richtige drumherum gefehlt und dementsprechend hat es der Geschichte halt auch echt gut getan, dass es dann so lange in der Schublade gelandet ist.
Okay. Ist jetzt auch dann, ich glaube, die Frage streiche ich, hätte jetzt so ein bisschen gefragt, was würdest du denn mit diesem Manga vermitteln wollen oder mit der inneren Stimme, aber ich glaube, das würde zu viel in die Story eingreifen oder würdest du das umgeschrieben bekommen?
Ich glaube, das kriege ich ohne Spoilern hin.
Ja?
Also zumindest ein Grundgedanke, nämlich, dass man Menschen, egal welches Paket sie vielleicht im Hintergrund zu tragen hatten, also dass man ihnen erstmal unbefangen begegnen sollte. Und das ist halt auch was, was mir halt so super wichtig war, warum es für mich halt auch total kontraproduktiv gewesen wäre, am Anfang des Mangas eine Triggerwarnung zu drucken, weil das war tatsächlich auch was, das wurde angesprochen und da gab es dann auch eine rege Diskussion und ich fand das auch total wichtig und gut, dass das angesprochen wurde, weil das halt auch was war, wo ich mir halt auch Gedanken drum gemacht habe, bevor es natürlich dann halt veröffentlicht wurde, braucht es das? Darf es das? Und was macht das aber auch kaputt? Und in dem Moment, wo am Anfang des Mangas halt eine Triggerwarnung gewesen wäre, wäre man halt mit einer bestimmten Erwartung halt an die einzelnen Figuren herangetreten. Mhm. Und das hätte halt gerade diesen Grundgedanken von, man soll der Hauptfigur halt unbefangen begegnen, hätte das halt total kaputt gemacht. Und das war halt einfach was mir super wichtig war, dass man halt am Ende von die innere Stimme dann vielleicht halt merkt so, hey, das hätte ich nicht gedacht, dass diese Person dieses Päckchen zu tragen hat, aber den ersten Eindruck, der nämlich noch unbefangen war, den ändert das im Grunde nicht, sondern es ist immer noch ein wundervoller Mensch. Und das war halt einer der Punkte, die mir so wahnsinnig wichtig an der Geschichte waren.
Ja, dass man dann auch immer irgendwelche Personen hat, die das vielleicht gelesen haben und dann ein bisschen getriggert sind dadurch, bleibt ja immer mal so aus. Ne? Also da habe ich auch schon irgendwie ein paar, also das wirst du wahrscheinlich auch teilweise mitbekommen haben, vielleicht Leute, die tiefer in dieser Thematik drin wären, dass die dir dann vielleicht irgendwelche bestimmten Sachen dann halt nochmal zuwerfen. Da kommt jetzt auch meine größte Kritik an dem Werk an sich, also von der Story und sowas, ist mir das will ich jetzt nicht sagen, ist mir das egal. Das war für mich recht rund. Ich hätte mir gewünscht, dass das Paket, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, dass man das eventuell noch auf zwei extra Seiten hinten erklärt hätte. Weil ich kenne nämlich Leserinnen, die da rausgegangen sind, die das nicht verstanden haben. Das ist einfach so, wo ich dann nochmal gesagt hätte, okay, ganz am Ende hätte ich das Paket dann nochmal so ein bisschen erläutert. Bla 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 bla. Und dann wäre das Thema für mich dann halt durch gewesen für die. Für mich war es stimmig. Die wäre es vielleicht, aber wäre vielleicht auch wieder in die Richtung Trigger gegangen, weil wenn du da irgendwie auf den zwei Seiten was Falsches schreibst, ist dann halt auch immer so eine Sache, ne? Mhm. Das Einzige, was ich da habe, sonst hätte ich das jetzt, also, weil manche Leute, die mit dieser Thematik nichts zu tun haben, vielleicht verstehen die das nicht. Ich muss ja sagen, meine Freundin hat es nämlich nicht verstanden, zum Beispiel.
Ja, und das ist ein total spannender Punkt, dass du das ansprichst, weil vom Epilog gab es zwei Versionen. Einmal die Version, die jetzt schlussendlich gedruckt wurde und einmal die Name-Dropping-Version, wo Kai halt einfach nach der Recherche bei Frau Roth im Büro dann halt das Ganze benennt, damit dann halt die Leute, die halt ratlos zurückgelassen werden, dann halt zumindest googeln können, was das für eine Diagnose ist. Deswegen tatsächlich hinten dran noch ein erklärender Text. Das wäre mir persönlich dann auch zu viel gewesen. Aber ich habe halt drüber nachgedacht, ob es wichtig ist, die Diagnose zu benennen und war mir da dann halt auch lange unsicher. Ich muss aber ehrlich sagen, das war halt wirklich ein Punkt, da habe ich echt lange mit mir gerungen. Und das merkt man, glaube ich, auch jetzt, dass ich bei der Antwort ein bisschen stocke. Aber eigentlich ist es für das, was ich vermitteln wollte, nicht wichtig, dass jede Person versteht, welche Diagnose dahinter steht, sondern im Gegenteil, dann wäre halt wieder diese Fokussierung auf die Diagnose da gewesen und gar nicht so sehr auf das, was ich eigentlich darstellen wollte, nämlich da gibt es eine Person, die hat ein Paket aber eigentlich ging es mir ja gerade darum zu sagen, und obwohl sie dieses Paket hat, wird sie von den LeserInnen hoffentlich den ganzen Manga über als erstmal positive, tolle Person wahrgenommen und das wollte ich halt, wie gesagt, entkoppeln. Und in dem Moment, wo ich dann am Ende halt sage, und übrigens, das ist die Diagnose, dann war das für mich halt so ein Fokus, der dann quasi dieser Grundaussage, die ich dann halt auch mit drin haben wollte, dann wieder entgegenwirkt. Wobei ich dann halt auch sagen muss, natürlich, klar, ein paar Leute lasse ich damit auf der Strecke, wahrscheinlich auch gar nicht so wenig und das tut mir dann auch ehrlich gesagt total leid, aber umso froher bin ich dann halt auch, wenn die Leute mich dann ehrlich gesagt über Instagram oder Twitter anschreiben, hey, habe ich gar nicht kapiert und dann redet man halt drüber. Aber das ist halt so für das Werk an sich war es, denke ich, die richtige Entscheidung. Auch wenn es dann natürlich halt, also über die anderen Möglichkeiten haben dann auch Jo und ich diskutiert.
Ja. Was lässt man, wo du es jetzt gerade so sagst, kommst du ja auch so ein bisschen in Gedanken. Also das bei Einzelbänden lässt man meistens ja so ein bisschen das Ende bisschen, dass man drüber diskutieren kann. Also du wirst dann einmal so, dann blätterst du die Seite um und dann ist einfach Schluss und dann denkst du so, Okay, darüber muss ich reden. Und ich finde, das ist wirklich oft bei Einzelbänden. Jetzt könnte man das eventuell bei deinem Werk eventuell auch dann nochmal so sagen, weil dann meine Freundin dann natürlich auf mich zukam und meinte so, hey, hast du das verstanden? Ja, klar habe ich das verstanden, weil ich die Thematik so schon mal kenne. Das ist halt so und so und so und so. Dann hat man das vielleicht mal nochmal ein bisschen ausdiskutiert. Also, ja, aber das ist interessant, dass du das sagst. Also, dass es da dann intern auch irgendwelche erstmal für diese Triggerwarnung ganz am Anfang was gab und dann nochmal der Epilog da eventuell drin gewesen ist, fand ich, das sind echt schwierige Entscheidungen, ne? Weil wenn es dann fertig gedruckt ist, ne, und dann rausgeht, dann fragt man sich vielleicht am Ende immer noch, wenn du dann die das Feedback von den ganzen Leuten kriegst, ob das jetzt dann die richtige Entscheidung gewesen ist. Ne? Aber
ja. Ja. Wobei ich sagen muss, ich bin immer noch ganz glücklich mit den Entscheidungen, die wir und ich da getroffen haben. Also ja. Das ist halt, wir haben halt in dem Moment, denke ich, die richtigen Entscheidungen für das Werk getroffen, ohne gleichermaßen zu sehr Leute in Gefahr zu bringen. Also ich hoffe es zumindest. Bisher wurde mir halt noch nicht allzu viel Negatives zugetragen, von wegen, hey, ich hatte keine Triggerwarnung, darum hat mich das jetzt sehr getriggert, wobei dann halt auch nicht klar ist, ob die Person dann Kontakt zu mir suchen würde, aber ich sag mal so, ich hoffe es einfach, und auf der anderen Seite steht dem halt entgegen, dass halt auch ganz viele Leute mich halt auch angeschrieben haben, gesagt haben so, hey, das ist was, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, und voll cool, was das bei mir angeregt hat, dass ich halt dann jetzt darüber nachdenke und dass ich jetzt auch mit dir darüber rede oder mit anderen darüber rede. Und das ist halt so das Schönste, was ich mir wünschen könnte. Und wenn er das so macht, dann finde ich, dann haben wir schon, glaube ich, okay bis gut entschieden, hoffe ich mal. Super, ja.
Wer ist denn dein Lieblingscharakter aus der ganzen Geschichte?
Momo.
Momo ist dein Lieblingscharakter? Okay.
Also ich muss halt sagen, in Momo steckt halt auch ganz viel von meinem Teenager-Ich drin, deswegen ist das halt einfach, bei Momo wusste ich immer so in jeder Phase direkt, wie wird sie sich verhalten, und ich liebe halt auch einfach ihre Grimmigkeit und ihre Gutherzigkeit gleichermaßen, und auch, dass sie immer so wundervoll das Gesicht verzogen hat, das hat halt einfach auch jedes Mal so derbe Spaß gemacht, sie zu zeichnen. Und bei Lil war es halt so, ich habe halt Lil mit den Eigenschaften ausgestattet, die ich an meinen allerbesten Freunden und Menschen, die ich einfach ganz wundervoll finde, halt gut finde. Okay. Aber dementsprechend war da halt auch immer eine Distanz, weil ich im Grunde das beschrieben habe, was ich bei anderen sehe, während das bei Momo halt das war, was halt so, also was ich halt einfach aus mir selbst heraus kannte, auch wenn Lil im Endeffekt natürlich auch ein paar Sachen auch von mir mitbekommen hat, aber da war es halt so, Lil wollte ich halt besonders wundervoll machen, und dementsprechend war das dann sowas, was mit meinem Selbstbild nicht so ganz einhergeht. Deswegen war da auch so dann immer ein bisschen Distanz. Und bei Momo war es halt so, Momo kannte ich halt wie meine Westentasche.
Okay, cool. Das ist auch immer ganz geil, wenn man dann einfach natürlich Charaktere einbindet, muss man ja auch irgendwie, wenn man Personas entwickelt oder so, für die Charaktere, die man dann auch irgendwie reinbringt, dass man dann auch Eigenschaften vielleicht von seinen Leuten mit verwursten kann, sage ich jetzt einfach mal. das sage ich jetzt cool. Dein neues, altes Werk. Ultraverse hat es bereits angekündigt. Du wirst Zuckerwasser wahrscheinlich, oder du wirst Zuckerwasser bei Ultraverse nochmal neu rausbringen. Du hast das damals als Self-Publisher rausgebracht. Das Ding, das war 3 Bände lang. Das ist die erste Frage. Erstmal nur, werden es wieder 3 Bände oder wird das ein dicker? Oder darfst du das gar nicht sagen?
Also wer die Bände zu Hause hat, kann ja nachzählen, wie viele Seiten das sind. Und also der wird drauf kommen, es wird ein sehr, sehr, sehr dicker Einzelband. Also das ist halt, die innere Stimme ist ja auch schon mal ein etwas dickerer Band. Und Zuckerwasser, das geht gerade so, dass wir das in einem Einzelband unterbringen, wenn wir halt dann da wirklich die Grenzen von dem, was geht, so ein bisschen auslasten. Und also langer Rede, kurzer Sinn, ein Einzelband.
Es wird ein Einzelband. Jetzt hatte mir ein stilles Vögelchen gezwitschert.
Heimer Informant.
Ja. Wie sieht denn da der Entstehungsprozess aus dahinter? Wie sieht denn, hast du noch deine Altdateien? Musst du die irgendwie nochmal irgendwie erneuern? Ist das schwierig, alles wieder hinzukriegen? Musst du neu bearbeiten eventuell dein Zuckerwasser? Wie ist da der Prozess jetzt dahinter, dass du sagst, okay, du darfst das Ganze jetzt nochmal, wird das ein 1:1 Klon oder musst du da nochmal ordentlich dran arbeiten?
Also ich musste noch sehr ordentlich dran arbeiten und sitze auch gerade noch dran, weil Zuckerwasser wird dasselbe Format haben wie die innere Stimme. Und die haben, also die alten Zuckerwasserbände und die innere Stimme haben nicht dasselbe Format. Und wer jetzt schon mal so vom Self-Publishing hat sich vielleicht schon mal mit so Moiré-Effekten auseinandersetzen müssen. Das ist halt, wenn Raster halt diese Wölkchenbildung oder diese Schottenmusterbildung haben, wenn man die halt nicht richtig vergrößert und verkleinert. Und man muss halt dazu sagen, Band 1 und 2 habe ich damals noch nicht mit meinem jetzigen Programm gerastert, sondern mit einem Programm, wo das Vergrößern und Verkleinern im Grunde schlicht nicht möglich ist ohne diese Wölkchenbildung. Und das heißt, es war dann eh klar, dass ich Band 1 und Band 2 zumindest neu rastern müsste für die Printversion bei Ultraverse. Und in dem Moment, wo dann klar war, so hey, ich muss da eh noch mal dran, beziehungsweise auch an Band 3 musste ich entsprechend dran, um die Größe anzupassen, vielleicht halt auch so 1, 2, 3, 5 Fehlerchen auszumerzen, so wenn man schon mal dabei ist, so Sachen, die halt beim Self-Publishing einfach dem geschuldet waren, so scheiße, wenn ich die Datei jetzt nicht bis in 3 Stunden abschicke, dann wird das nichts mehr bis zur Messe, also mache ich es jetzt so fertig, so da konnte man sich jetzt noch mal mehr Zeit nehmen. Auf jeden Fall, wenn denn, also als halt klar war, ich muss eh noch mal rastern, dann habe ich nur mal aus Spaß so ein paar Seiten aus Kapitel 1 nochmal gezeichnet und dann konnte ich das nicht mehr nicht gesehen haben. Und dann habe ich das dem Jo geschickt und der fand Kapitel 1, 2 und 3, also sprich den ersten Band, halt eigentlich so auch in Ordnung und ich ehrlich gesagt auch. Aber nachdem er dann die Seiten gesehen hatte, konnte er das halt auch nicht mehr nicht sehen, also nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Und dann war klar, okay, vielleicht zeichne ich ein bisschen mehr neu. Und ja, das Ende vom Lied ist, ich habe den Inhalt von Band 2 insofern halt neu gerastert und im Grunde kein Gesicht ist ohne Korrektur ausgekommen, weil ich habe dann halt gesagt, okay, wenn ich jetzt den ersten Band schon komplett neu zeichne, dann darf ja Band 2 auch nicht so blöd aussehen, dann repariere ich zumindest die Nasen, weil ich habe damals auf eine sehr spezielle Art und Weise Nasen gezeichnet. Ja. Und dann habe ich die Nasen korrigiert und dann habe ich festgestellt, Mist, wenn die Nasen jetzt richtig sind, dann sieht man ja, was sonst alles im Gesicht nicht stimmt. Und dann bin ich halt hingegangen und habe halt, ich glaube, 135 Seiten waren es am Ende, die ich halt dann irgendwie nochmal bearbeitet, nochmal Gesicht gerade gerückt, nochmal neu gezeichnet habe. Und gerade so Schlüsselszenen aus dem 2. Band, da habe ich eigentlich dann immer die Finger dran gehabt. Bei Band 3 muss ich sagen, da war ich schon auf dem Level, wo ich nicht mehr viel machen musste, zumindest was halt das Gesicht gerade rücken und so weiter angeht, sondern da waren es dann halt, also sprich, umso später der Band, umso weniger musste ich dann irgendwie noch zurechtrücken. Ja, und gerade sitze ich, das ist so ein bisschen antiklimatisch, also so vom Höhepunkt weg, so, ach so, ich sitze ja halt gerade an den ersten Kapiteln, was halt auch eine ganz andere Erfahrung ist, weil normalerweise ist ja so, man fängt vorne an, arbeitet sich halt durch. Und jetzt ist es so, die Höhepunkte von Zuckerwasser sind halt schon lange abgegeben und jetzt sitze ich halt an den ersten 3 Kapiteln.
Okay. Also heißt das, du bist eigentlich schon fast durch und es gibt schon, gibt es eigentlich schon einen Veröffentlichungstermin dafür? Nee, oder?
Im Ultralife, das letzte Ultralife im letzten Jahr, da wurde angekündigt, dass ich in dem Programm von April bis einschließlich Juni mit Zuckerwasser wahrscheinlich lande, sofern ich nicht irgendein, wie nennt man, Tanker oder so, wieder im Panama-Kanal querstellt. Man weiß ja nie momentan, aber das wurde da zumindest gesagt.
Okay, also das habe ich dann sogar gar nicht mitgekriegt. Ich hatte letztens noch eine News gelesen, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie drin stand, von Zuckerwasser. Aber ich bin gespannt, also wenn es ein großer Einzelband wird, kostet der dann 10 Euro oder wird der dann 12 Euro, 13 Euro kosten?
Da muss ich gestehen, habe ich nicht die geringste Ahnung, das liegt dann ganz bei Ultraverse.
Joachim, 10 Euro. Bitte. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber okay, muss man mal gucken. Jetzt eine ganz krude Frage. Wieso laufen eigentlich all deine Charaktere, egal in deinen Werken, immer barfuß rum?
Ja, das ist irgendwie, ist mir dann hinterher auch aufgegangen, dass ja sowohl Wasser als auch Lil ja gerne barfuß laufen. Wobei man ja sagen muss, es ist ja unterschiedlichen Gründen geschuldet, warum sie das gerne machen. Also bei Wasser war es halt einfach, sie geht ja, wenn dann, eigentlich nur im Regen raus, beziehungsweise wenn sie halt im Trockenen rausgeht, gibt es dann halt auch die Variante mit den Schwämmen an den Füßen. Das heißt, so richtig barfuß ist das denn gar nicht mehr. Während das bei Lil halt einfach so eine Sache ist, so Also wer schon mal im Wald auf Moos barfuß gelaufen ist, das ist so ein ganz spezielles Gefühl und das war für mich irgendwie so, das war einfach ein Gefühl, was ich Lidl halt auf jeden Fall zugeschrieben habe, sodass für mich halt klar war, okay, wenn ich das haben möchte, muss sie halt auch die meiste Zeit barfuß laufen. Dementsprechend ist sie dann halt auch barfuß gelaufen. Ich finde, Barfußlaufen hat halt auch immer so eine gewisse Art von Freigeistigkeit, die ich halt beiden auch zuschreibe. Deswegen, weil beide sind sich in gewissen Aspekten ihres Handelns und ihrer Überlegungen halt auch ähnlich. Und da passt das halt, denke ich, auch bei beiden gut dazu, auch wenn es schlussendlich eigentlich aus unterschiedlichen Gründen zumindest halt zum Charakter halt irgendwie dazu, denn also dazu gesetzt wurde von mir halt. Deswegen bei Wasser war es halt von Anfang an klar. Bei Lil war es so, es gab halt auch eine Version von Lil, die hat halt Schuhe getragen. Aber irgendwie war das dann immer komisch, sie mit Schuhen zu sehen. Das hat sich irgendwie falsch angefühlt. Und dann hatte sie in einer Szene von einer Version von Die innere Stimme, so die, das war noch eine Bewerbungsversion, da gab es Kai noch nicht, da hat sie ihre Schuhe dann ausgezogen. Das war dann so ein Aha-Effekt, wo ich mir dann dachte so, das passt besser.
Okay.
Und dann musste ich halt einfach sagen, okay, dann haben halt einfach meine beiden Hauptcharaktere halt beide keine Schuhe an.
Also es hat nichts Alltagsmäßiges bei dir, dass du jetzt sagst, okay, du läufst jetzt in der Stadt auch mal gerne barfuß rum?
Nee, im Gegenteil. Ich muss halt sagen, ich bin, also wenn ich einmal keine Socken trage, ich werde sofort krank. Deswegen, also das geht gar nicht. Also ein einziges Mal habe ich nach dem Sport, bin ich halt barfuß gelaufen, musste halt auch feststellen, wie viel Dreck einfach auf der Straße liegt, was einem dann halt auffällt in dem Moment, wo man halt besonders gucken muss, dass man keine Scherbe oder so reintritt. Mhm. War auch kein schönes Erlebnis. Also wenn dann halt wirklich nur irgendwie so im tiefsten Wald auf Moos, aber dann halt auch nur mit den Socken in der Hand, damit ich die dann 5 Minuten später wieder anziehen kann, damit ich mir keine Erkältung hole.
Ich fand das immer, als ich damals noch zur Uni gegangen bin, da waren, weiß ich nicht, 5% oder sowas sind da barfuß im Sommer zur Uni gekommen. Dachte ich mir auch immer so, okay, das hast du noch nicht gesehen. Dann holst du dir vielleicht so Füßlinge, wo du deine Zehen so einzeln, aber diese, ganz verrückt. Aber okay, jedem das Seine. Also ich würde es nicht tun.
Aber ich muss aber gestehen, ich bin auch Team Zehensocke. Also ich trage auch gerade Zehensocken. Vielleicht ist das denn so semi-barfuß wenigstens.
Ich habe im Fitnessstudio habe ich so Zehen, also so Schuhe mit den diese Five-Finger-Shoes, das finde ich mega cool. Würde ich auch für privat nochmal holen. Aber zurück zum Thema. Du hast deine Comics sogar auf Animax veröffentlicht. Lohnt sich das für dich? So, dass du sagst, okay, du merkst da irgendwie einen Unterschied, du würdest es empfehlen, also wenn man Self-Publisher ist oder irgendwas, dass man da seine Werke auch online stellt? Oder sagst also, du am besten nicht?
Ja, also es kommt drauf an, wie man jetzt Lohnen versteht. Ich muss halt sagen, ohne das Veröffentlichen auf Animax und die Leute dort, hätte es wahrscheinlich Zuckerwasser nie als Printversion gegeben. Hätte ich wahrscheinlich Zuckerwasser nicht zu Ende gezeichnet, wäre ich wahrscheinlich dann nicht, also wäre wahrscheinlich Jo nicht meine Manga kaufen gekommen, wäre ich wahrscheinlich nicht zur Mappensichtung gegangen. Hm. Also dementsprechend hat sich das für mich extremst gelohnt, das bei Animax hochzuladen, einfach weil gerade so in der Anfangszeit, als ich, also ich muss halt sagen, so der Anfang von Zuckerwasser und das, was 2015 rauskam, war gar nicht die erste Version von Zuckerwasser, sondern ich habe eine sehr, na sagen wir mal, qualitativ fragwürdige Version vorher schon mal angefangen. Aber allein das Feedback von den Leuten, dass die halt das, was ich mache, gut finden und dass die mich dann halt auch immer wieder motiviert haben, Nachfragen gestellt haben zu den Charakteren, das hat mich so gerührt, dass ich dann halt irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gesagt habe, so wow, diese Geschichte ist so vielen Leuten jetzt so wichtig geworden und es setzen sich so viele Leute mit dieser Geschichte auseinander. Ich muss das jetzt nochmal ordentlich machen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich es schon ordentlich mache, dann mache ich es auch so, dass ich es hinterdrucken kann. Und dementsprechend muss ich halt sagen, war für mich halt auch die Motivation dann, kam halt einfach auch von den Leuten, dass die halt gesagt haben, so boah, coole Geschichte. Und deswegen muss ich auch sagen, also die Updates, also geschichtsmäßig gibt es keine Updates mehr, schon lange nicht, weil dann halt, also eigentlich wollte ich nach dem dritten Band dann irgendwann halt alles nach und nach stückweise hochladen, ja, kam dann aber halt nicht dazu, beziehungsweise dann, also ich bin eigentlich direkt von der Arbeit von Band 3 zu Die innere Stimme und dann hatte ich halt während Die innere Stimme keine Zeit dafür, wollte ich dann halt nach Die innere Stimme machen. Und dann war aber halt irgendwann schon klar, was halt mit Zuckerwasser weiter passieren soll, sodass ich dann halt drauf verzichtet habe. Aber so grundsätzlich, wenn es irgendeine Neuigkeit gibt oder so, sage ich den Leuten dann halt über den Manga auf Animax halt auch immer noch Bescheid, von wegen, hey, hier, kommt jetzt bei Ultraverse raus oder so, das poste ich da dann halt schon noch, weil es halt einfach mir wichtig ist, dass die Leute, die halt das mit zu verantworten haben, im positiven Sinne halt dann auch einfach wissen, was damit jetzt geschieht und halt auch vielleicht dann auch wissen, woran sie halt dann auch nicht unschuldig sind. Jetzt halt, wie gesagt, im positivsten Sinne.
Denn das als digitale Lösung sozusagen, wärst du denn mit dieser Plattform zufrieden oder würdest du jetzt sagen, für zukünftige Autoren im deutschsprachigen Raum zum Beispiel, wäre es einfach mal angebracht, dass man diese Plattform einfach mal ändert, wechselt, mal endlich mal modernisiert oder dergleichen?
Also ich muss sagen, gefühlt ist ein Großteil von Animax, muss ich leider so sagen, tot. Also irgendwie, wenn ich bedenke, so als ich 17, 18 war, was da damals abging mit Kommentaren hier, Kommentaren da und man war richtig aktiv. So, das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Wobei der Doujinshi-Sektor, also die Manga dort werden halt als Doujinshi erstmal, also heißt dort Doujinshi, das ist halt gefühlt noch das Lebendigste neben den Cosplay-Fotos, was dort stattfindet. Das heißt also grundsätzlich besser als der Rest. Aber gerade wenn man sich halt auch so Sachen wie Tapas oder Webtoons anschaut, da wäre schon noch Luft nach oben. Wobei ich grundsätzlich gut finde, dass Animax halt noch dieses Seitenformat hat von ich blätter Seiten um und nicht ich scrolle runter. Das finde ich ist eine Sache, die ich persönlich schöner finde. Aber so grundsätzlich ja, es gibt da so einige Sachen, da könnte man schon mal drüber reden, wie zum Beispiel, dass wenn man einen neuen Doujinshi macht oder einen neuen Manga hochlädt, dass man dann halt vielleicht keine 3 Wochen drauf warten muss, bis der dann freigeschaltet ist, obwohl man sich an die Regeln gehalten hat. So. Weil es gibt da auch zum Beispiel eine Leseprobe von Die innere Stimme und es hat halt einfach ewig gedauert, bis die freigeschaltet war, wo ich mir auch dachte, okay, liegt das jetzt daran, dass das ein Verlagsmanga ist? Aber eigentlich halte ich mich an alle Regeln, weil ist ja meiner. Okay. Das war halt dann nicht so klar und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass halt einfach mehr Leute aktiv sind, wobei ich aber auch sagen muss, wer im Glashaus sitzt, braucht nicht mit Steinen werfen. Ich bin ja selber auch nicht mehr so aktiv dort, weil ich halt einfach gerade nicht die Zeit finde neben dem Zeichen. Deswegen, ich glaube, es hängt halt, also was halt immer cool an Animax war, das war halt vor allen Dingen, ja, war halt auch die Leute. Und das ist halt dementsprechend, kommt es und fällt es halt auch damit, wie viele Leute sich da gerade tummeln. Und ich glaube halt, dass man da dann einfach gewisse Sachen halt dann vielleicht ein bisschen aufhübschen, ein bisschen leichter machen könnte, damit sich wieder mehr Leute dort tummeln. Weil das ist, glaube ich, gerade so das Problem, dass halt einfach grundsätzlich weniger Leute dort unterwegs sind, weil es halt einfach inzwischen grandiose Alternativen, so Instagram, Twitter, halt die ganzen, also Webtoons, Tapas und so weiter, für jedes, also für Illustrationen als auch für Manga gibt es halt einfach gerade Alternativen, wo man sagen muss, die gab es halt früher noch nicht so, also gab es auch, aber die hat man halt früher nicht so genutzt als Deutscher, also als deutsche KünstlerInnen.
Ja. Was ist denn so dann deine Lieblingsplattform, wo du sagst, du bist jetzt am liebsten unterwegs? Wäre das in dem Fall Instagram vielleicht?
Ich muss sagen, also Instagram war es mal, aber inzwischen ist es echt nervig, dass ich, wenn ich mir zum Beispiel Stories anschaue, jede dritte Story ist Werbung. Das ist ein bisschen müßig, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich liebe Twitter für die Kulissenblicke bei den ZeichnerInnen, die man dann teilweise bekommt. Das finde ich immer sehr schön. So kurz vor der Deadline, alle am Ächzen, dann ist klar, Twitter ist dann entweder tot oder jemand, der gerade abgegeben hat, twittert dann umso mehr, weil er halt irgendwie noch so gefühlt in diesem Adrenalinrausch von kurz vor der Deadline ist. Das ist dann immer sehr schön mitzulesen. Und ich muss auch sagen, habe ich ja selber auch so gemacht. Also das ist dann halt auch irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich dann da aufbaut, so kurz vor Conventions, wenn halt alle auf die Convention hinarbeiten. Das ist was ich sehr, sehr schön finde. Und generell muss ich halt sagen, bei Instagram, so sehr die Werbung auch nervt, man findet halt auch wahnsinnig viele tolle neue KünstlerInnen und sogar halt weit über die Grenzen von Deutschland und Europa hinaus, was halt einfach so auf Animax natürlich nicht möglich war, weil das war halt schon eine sehr spezielle, ja, was heißt Nische, also es war natürlich Manga und halt auf Deutsch. Und dementsprechend ist es halt einfach mit Instagram, wenn ich dann da halt auf einmal also Leute vom anderen Ende der Welt entdecke, die ich halt so nie gefunden hätte, dann bin ich schon sehr dankbar dafür, dass ich die jetzt gerade finden durfte.
Okay. Das ist auch cool. Ja, so habe ich das noch gar nicht gedacht. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch jetzt anderssprachige Künstler, nicht nur Deutsche, sondern auch aus anderen Regionen habe ich da auch drin. Ich glaube 2, 3. Muss ich mal den Namen raussuchen. Die fand ich auch von dem, was sie gezeichnet haben, fand ich die extrem cool. Wurde es mal in deinem Podcast erwähnt? Ich habe, glaube ich, das ganze Interview noch gar nicht gesagt. Rakami hat einen Podcast übrigens mit Sosa Joshko zusammen, der nennt sich Ikigai. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Aber du hattest mal in deinem Podcast gesagt, dass du Manga-Workshops anbietest. Machst du das irgendwie immer noch? Oder was für Manga-Workshops sind das?
Also tatsächlich der, den ich damals bei Ikigai im Kopf hatte. Das war tatsächlich auf der Kunichi-Workshop, den ich dort gegeben habe. Und ich war auch eine Zeit lang bei einer Manga-Schule tätig und habe dort halt auch unterrichtet zum Thema digitales Zeichnen, was man da beachten muss, was man da können muss. Und habe da meine SchülerInnen fit gemacht, damit sie hoffentlich dann hinterher, also zumindest haben sie rückgemeldet, sie sind hinterher mit mehr Wissen rausgegangen, als sie vorher reingegangen sind. Momentan ist es einfach so, dass die Zeit es nicht mehr zulässt, dass ich da weiter Workshops, also Workshops sind ja normalerweise auch immer an Conventions gekoppelt, beziehungsweise auch gerade einfach generell schwierig. Und halt auch das Unterrichten geht halt einfach gerade zeitlich nicht mehr so, weil es war natürlich halt auch immer insofern großer Vorbereitungsaufwand für mich, dass ich das halt natürlich auch besonders toll machen wollte, dass halt natürlich hinterher, also das ist halt so keine Flautenstunden geben sollte, wo es denn hieß, ja, was weiß ich, so, wo man halt im normalen Unterricht sagen würde, ihr lest jetzt mal den Text auf Seite so und so, sowas soll es natürlich nicht geben, sondern im Grunde war für mich halt dann auch einfach der eigene Anspruch, so, ich muss unbedingt was Cooles mit denen machen, beziehungsweise unbedingt irgendwie was mit reinbringen, was sie vorher noch nicht gekannt haben, so, und dann habe ich halt auch immer gerade SchülerInnen spezifisch geguckt, so, hey, die Person hat jetzt so und so lange vielleicht nicht so viel Neues mitnehmen können, was kann ich der denn zum Beispiel zeigen, was dann auch zu der Arbeitsweise der Person passt, was denn irgendwie besonders cool ist, das dann mitzunehmen. Und ja, dementsprechend viel Aufwand war das dann halt und deswegen steht das gerade leider nicht mehr an, wobei ich grundsätzlich sagen muss, dass mir das halt auch echt viel Freude macht, da dann zu vermitteln, weil, also man muss auch dazu sagen, in einem anderen Leben habe ich mal Kunst und Mathe auf Lehramt studiert, dementsprechend ist Vermitteln mir halt auch nicht so fern und mache das schon ganz gerne. Okay. Ist halt nur Manga-Zeichnen mache ich halt lieber.
ich hatte mal bei VRS Dortmund, hatte ich mal gesehen, da gab es irgendwo, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, einen Kurs, der hieß Manga-Zeichnen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Fände es ja mal geil, wenn ich mich aus Versehen mal für sowas anmelde und dann irgendeine bekannte Manga-Kan da einfach da sitzt und man sich so denkt, so cool. Jetzt kriegt man da so ein paar Tipps irgendwie. Aber in Zukunft sagst du ja, wahrscheinlich ist irgendwie in der Richtung irgendwie erstmal nichts geplant, weil es zeitlich das einfach gar nicht zulässt, ne?
Ja, also es sei denn, ich werde auf einmal super fix und ich habe auf einmal dann irgendwie mehrere Tage die Woche frei, also dann muss ich auch gestehen, kenne ich mich dafür, dass ich mir dann weitere Projekte suche. Nicht, dass ich dann auch wirklich mal einen Tag frei hätte, sondern dass ich dann was anderes zu tun habe. Ja. Dann wäre das, glaube ich, so mit eine der ersten Sachen, die ich halt angehen würde. Weil das war halt schon ein schönes Erlebnis, muss man sagen. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass mir halt dann in Workshops und Kursen halt auch einfach Leute begegnen, die das, was sie da tun, halt richtig, richtig, richtig gern machen. Das ist halt auch einfach was, wo ich sagen muss, die Energie, die dort dann herrscht, das ist immer was ganz, ganz Tolles, weil das erinnert mich dann halt auch so wieder, so mein 13-jähriges Ich, das hätte genauso da gesessen. Das ist dann halt auch immer wie so eine coole Sache, dann halt auch zurückzudenken oder halt noch besser irgendwie bei solchen Leuten dann halt auch dafür zu sorgen, dass sie vielleicht an einer Stelle einen Shortcut nehmen können und halt nicht irgendwie erst noch 3, 4, 5 Jahre sich wundern, warum das Grafiktablett nicht richtig funktioniert, weil sie den Treiber nicht richtig installiert haben oder sowas. So dumme Sachen, die ich halt dann hatte, aber das kann man ja heutzutage vermeiden.
Wo wir gerade von Treiber reden, das wäre, würde ja fast sogar für das nächste Thema helfen. Du hast einen eigenen Podcast zusammen mit der lieben Sosa Joshko und auch eine Autorin, die bei Ultraverse unterwegs ist. Wie kam es eigentlich dazu, dass du erstmal, um den Grundstein zu legen, wie kam es dazu, dass du Sosa kennengelernt hast? War das erst bei Ultraverse oder kanntest du sie schon vorher?
Wir kannten uns tatsächlich vorher schon, deswegen auch in dem Moment, wo ich dann bei der Mappensichtung stand und dann so nervös war, da hatte ich vorher auch dann bei Susan am Stand gestanden und hatte ihr nervös so erzählt, was ich denn gleich vorhabe, dementsprechend. Wir kannten uns vorher schon umso toller und erstaunlicher, was heißt erstaunlich, also bei der Qualität, die sie liefert, überhaupt nicht erstaunlich, aber umso toller war es dann halt auch, dass wir beides dann geschafft haben, bei Ultraverse zu landen. Das Lustige war auch, Ich weiß gar nicht, ob wir beide dann schon fest bei Altraverse waren oder ob ich dann schon da war und sie noch nicht. Aber es war irgendwie so in dem Bereich zeitlich. Und da waren wir halt auch beide auf der Dokumi. Und wir hatten es halt extra so gemacht, dass wir unsere Stände halt auch nebeneinander hatten. Und dann kam unser beider Redakteur halt auch vorbeigelaufen und hat halt dann nur so, aha, Wissen geguckt, so von wegen, okay, ich verstehe. Also ja, wir kannten uns vorher schon.
Jetzt hast du mir die Frage weggenommen. Ich wollte gerade fragen, wer er bei Altraverse war, aber okay.
Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Also ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen, weil es halt irgendwie dann auch so ein Prozess ist, wo dann irgendwie klar ist, okay, man macht was, aber es ist halt noch nicht konkret so mit dem Vertrag und dementsprechend weiß ich gar nicht, was denn da bei wem wie war, aber es war schon ungefähr zeitgleich.
Ist denn, wer war denn dann so die antreibende Kraft, die dann gesagt hat, okay, wir setzen uns jetzt einfach hin, wahrscheinlich eher Sosan, weil du bist ja eher die Introvertierte, hast du gesagt. Wir machen Podcast.
Ja, also Susan und ich haben uns halt immer schön Sprachnachrichten und Textnachrichten hin und her geschickt und irgendwann hatte ich dann eine Sprachnachricht von ihr, so von wegen Iragami, Ikaru, was hältst du eigentlich vom Podcast? Und man muss halt sagen, so introvertiert ich bin, war ich aber auch schon mal im Radio und deswegen war das dann so mir halt nicht so fern und Podcast ist ja eigentlich auch ohne Bild, dachte ich am Anfang. Inzwischen ist das ja bei uns anders und dann war das halt so, ja klar, cool, lass machen und ich war dann halt einfach wahnsinnig froh, dass sie mich drauf angesprochen hatte und muss dann halt sagen, war dann halt auch total Feuer und Flamme für Ikigai und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, bis wir unsere erste Folge aufgenommen haben, die dann ganz miserabel war, weil wir leider noch nicht das richtige Equipment hatten, dass das so richtig funktionieren konnte, beziehungsweise ich auch einfach bei der einen Stelle das Equipment nicht ganz so optimal benutzt habe. Mhm. Und dann sind wir es halt nochmal richtig angegangen und dann haben wir halt die erste Folge aufgenommen, die man jetzt halt auch auf YouTube und Spotify und überall hören und sehen kann.
Ja, ich finde das mega interessant. Also ihr seid ja auch, sag ich jetzt einfach mal, ich finde das cool, weil wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen, ein bisschen, als der Stream noch nicht an war, dass einfach dieser Bereich, dieser Self-Publisher-Bereich oder dieser Mangaka-Bereich in Deutschland einfach noch nicht so richtig angenommen wird. Und ihr macht ja wirklich Fachwissen, also ihr plaudert aus eurem Leben. Also ihr sucht euch immer ein cooles Thema aus. Und redet dann drüber, wie ihr das dann als Autorin dann so lösen würdet oder wie ihr das gerade so seht. Und ich finde das immer dementsprechend eigentlich ganz cool, damit man das Gleiche, was wir beide gerade machen, dieser Austausch, wo ich dann irgendwie allgemeine Fragen zum Mangaka-Leben stelle, finde das cool, dass sowas existiert. Und ich finde es schade auch, dass es so wenig Podcasts auf dem Markt gibt aus dem Manga-Bereich. Also man muss da sagen, vielleicht sind wir nur 10 Stück. Das war's. So, also mehr wüsste man vielleicht, wenn überhaupt, dass man das sagt, einer ist jetzt weggebrochen mit Mike von Otaku, den gibt's ja jetzt mittlerweile dann nicht mehr. Aber dann, man muss dann schon hart überlegen, wenn man sich dann mal so einen Manga-Podcast raussuchen möchte, jetzt unabhängig von Anime. Und das finde ich dann halt cool, dass ihr dann auch noch mal was extrem Spezielles geholt habt. Und ihr habt es ja auch so, dass ihr wirklich auch noch mal jetzt zum Schluss hattet ihr es ja gemacht, ihr fördert ja auch andere Mangaka, indem ihr zum Beispiel andere Themen halt reinholt. Letztes war ja mal Vinny Vida, Grimheim war ja schon mal drin, genau. Die dann mal so 2-3 Minuten dann mal so vorstellen dürfen, was deren Werk ist und so weiter. Finde ich ganz cool, ihr hattet auch schon Gäste da. Also ihr macht ja extrem viel. Ist das viel Aufwand, den ihr da irgendwie so betreibt? weil das liegt meine Blase ist dann kaputt.
Nee, also wenn die Technik mitspielen würde, wie sie sollte, dann wäre es okay vom Aufwand. Aber bisher ist es halt so, also du kennst es ja wahrscheinlich auch, Technik macht irgendwie in den meisten Fällen nicht das, was sie soll. Sodass wir halt auch schon diverse Pannen hatten. Man merkt es gerade den YouTube-Folgen leider auch mal daran an, dass also unser Podcast kommt eigentlich immer am 1. und am 15. raus. Und die YouTube-Folgen manchmal nicht. Und das liegt dann nicht daran, dass irgendwie, ich muss halt sagen, für die YouTube-Folgen bin ich dann verantwortlich vom Schnitt. Und das liegt halt nicht daran, dass ich das nicht versucht hätte, zum ersten rauszubringen, sondern dann gibt es irgendeinen Codec-Fehler oder dann hat man auf einmal einen Bildsprung. Und bei so einem über eine Stunde langen Full-HD-Video, das dauert halt einfach auch alles. Und man muss auch sagen, mein Rechner ist eigentlich recht fit, aber über eine Stunde Full HD, das steckt er halt auch nicht so leicht weg und das merkt man halt dann einfach. Und wenn dann halt so, ja, ein Schnittprozess oder eine Konvertierung von einem Video halt dann auf einmal irgendwie 3 bis 5 Stunden dauert und man dann noch nicht mal anfangen kann zu schneiden, sondern das dann halt auch noch mit dem zweiten Video ansteht, so, das ist dann, ja, also Technik halt. Aber wir arbeiten dran und es ist halt auch so, dass wir halt auch kontinuierlich dran arbeiten, unseren Workflow da zu verbessern. Und deswegen merkt man auch bei, also immer mal so leichte Veränderungen, aber das ist dann halt meistens dem geschuldet, dass wir halt einfach gucken wollen, dass das halt natürlich für uns beide neben dem Pensum, was wir haben, natürlich auch noch handelbar sein muss, damit wir das weitermachen können. Und wir wollen das ja unbedingt. Und deswegen sind wir halt auch die ganze Zeit am Optimieren, weil das halt einfach, ja, unser Herzensprojekt ist.
Ja, ich finde es mega cool. Habt ihr denn da so eine Liste, wo ihr dann sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie noch 10 Themen, die wir hier drauf haben und die arbeiten wir jetzt so nach und nach dann nochmal ab? Oder kommt das immer so WhatsApp, Sprachnachricht, KOA, hier, ich will reden über X? Aber wie läuft das so ab?
Also tatsächlich beides plus, wenn Leute uns schreiben, was sie sich gerne als Themen wünschen wollen würden und wir dann lesen und denken, oh ja, das ist cool. Wobei man sagen muss, teilweise deckt sich das dann auch mit Dingen, die wir auch selbst schon auf der Liste haben oder auch manchmal ergibt es sich halt auch, während wir eine Folge aufnehmen, dass uns klar wird, hey, wir sind jetzt halt bei Thema A, aber so diesen Teilaspekt von Thema A, da können wir jetzt überhaupt nicht drüber reden, obwohl das eigentlich super spannend ist und dann landet das halt gleich auch wieder auf der Themenliste. Wobei man grundsätzlich sagen muss, uns geht es halt nicht darum, diese Liste nur abzuarbeiten, sondern wir wollen natürlich auch entsprechend auf Feedback eingehen. Deswegen halt ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass wir halt in eine Folge gestartet haben, wo es dann darum ging, hey, Person XY hat halt hier eine coole Frage gestellt und da wollten wir jetzt heute mal drüber reden. Gerade weil uns auch der Austausch dort mit den Leuten halt so super wichtig ist. Und das war halt auch zum Beispiel dann auch einer der Gründe, warum wir angefangen haben, die ZeichnerInnen des Monats halt dann auch zu featuren. Eben, weil wir halt auch gemerkt haben, so, hey, die Leute verlinken uns auf Instagram und es entstehen so viele tolle Sachen, während Ikigai gehört wird. Und dann wollten wir natürlich dem dann auch irgendwie, ja, also das dann auch irgendwie herausstellen, wie toll das ist und dass wir das zu schätzen wissen und dementsprechend halt dann auch dort was zurückgeben und selbst eine Plattform bieten, soweit wir das halt jetzt schon können.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ganz viele verlinken euch dann immer und sagen, während ich Ikigai gehört habe, habe ich das hier gezeichnet, dann habe ich das hier gezeichnet, da habe ich bestimmt schon 20 Bilder gesehen oder so, was da passiert ist.
Ja, das ist so cool.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Das ist, wenn man dann so ein Feedback kriegt, ist das immer cool. Ich habe heute sogar noch von einer anderen YouTuberin eine Sprachnachricht bekommen, die dann auch immer gesagt hat, so, sie braucht einfach dieses Gedudel im Hintergrund. Ist einfach, man hört sich dann Podcasts an, so, dann gibt es nicht so viel, die man irgendwie hören kann und dann hat man immer so seine Podcasts, die man dann irgendwie hat und dann hört man mal so Rakami und Susan, wenn die ihre Späße machen am Anfang. Ich finde das cool. Also ich finde auch, das sollte irgendwie noch mehr, also ich weiß es noch nicht, wie man es machen kann, aber man sollte das Ganze noch mal ein bisschen mehr fördern. Also diesen Bereich, ich habe da auch schon mal was überlegt. Wenn wir gleich offline gehen, dann frage ich dich gleich noch mal was. Also okay. So was in diesen Bereich Publisher und sowas geht, weil ich mir da auch schon mal ein bisschen noch was überlegt habe, so 1-2 Sachen. Ich bin echt gespannt, in welche Richtung das geht. Wenn ich jetzt frage, so wenn wir damit in so ein bisschen in dieses Allgemeine nochmal von dir reingehen, ihr könnt übrigens auch in den Chat noch Fragen reinposten, denn so viele kommen jetzt gar nicht mehr. Liest du selbst Manga? Ich gehe davon aus. Und welche Manga liest du gerne? Oder was liest du gerade?
Also ja, ich lese sehr gerne und sehr viel Manga. Und wenn meine Bücherregal und mein Portemonnaie es hergeben würden, dann gerne auch sehr viel mehr, als ich momentan lese. Weil man sagen muss, dann wird auch immer noch die Zeit das irgendwie nach oben hin deckeln. Aber grundsätzlich, also wenn ich mich hier umschaue, ich sitze halt gerade in unserem Wohnzimmer von meinem Sprechblasenwimpler und von mir und ich habe halt 5 Billy-Regale vor mir und die meisten davon sind 2-reihig, alle mit Manga. Also das ist halt einfach so, klar, lese ich sehr, sehr gern. Und so, was ich gerade lese, was ich sehr schön finde, ist ich hoffe, ich kriege den Titel zusammen. Bright Sun, Dark Shadows. Als Mystery-Manga super spannend. Für mich auch zeichnerisch extrem spannend, dass da anscheinend gar nicht mal mehr getuscht wurde, sondern halt tatsächlich direkt über Bleistift drüber gerastert wurde, glaube ich. Zumindest sieht das an einigen Stellen so aus, als wenn es halt echt Bleistift sein könnte. Mhm. und halt nur entsprechend nachbearbeitet wurde. Und ich muss halt sagen, nach langer Zeit mal wieder Mystery-Manga, der mich halt richtig abholt, so wo man halt dann gefühlt richtig halt dann mit, also wo es richtig spannend ist, wo man miträtselt, wobei ich auch sagen muss, die Extras, die zum Miträtseln anregen sollen, die sind richtig blöd. also zumindest mir haben die nie was gebracht. Das ist halt immer so, ah, okay, steht irgendwas und fort damit.
Ich vermittle dir auch im Mülleimer.
Okay, gut, dass es nicht nur um mich so geht. Und sonst, was ich auch noch super gerne lese, ist momentan auch Blumen des Bösen von Manga-Kult. Und Lieb mich noch, bevor du stirbst. Das ist auch so, da freue ich mich immer super, wenn ein neuer Band rauskommt und bin dann auch direkt dann immer dabei. Und den brauche ich dann auch immer direkt.
Okay. So, ja, da fehlt es mir jetzt noch, wenn du jetzt sagst, so Blumen des Bösen, so ein Werk in die Richtung oder Boys Abyss, was Altraverse auch gebracht hat.
Ah, Boys Abyss ist auch total geil, toll. Ne? Richtig.
Ja. Also es geht das ja alles so in die ähnliche Richtung. Jetzt wird es ja, um mal einen anderen Verlag zu nennen, nehmen wir einfach mal Carlsen mit The Killer Inside, geht auch wieder in die gleiche Richtung.
Wobei ich das ganz schlimm finde.
Echt? Du findest es echt?
Total schlimm, weil das einen gewissen Sachverhalt sehr stigmatisierend darstellt. Und das ist halt, also da gibt es ja jemanden mit einer gespaltenen Persönlichkeit und Leute, die ein ähnliches Krankheitsbild haben, kämpfen seit Jahrzehnten darum, dass es halt nicht mehr, also dass es nicht mehr diese Stigmatisierung gibt, von wegen, es gibt immer eine Persönlichkeit, die böse sein muss.
Ach so, ja.
Und dass denn im Grunde dieser Manga gerade das denn reproduziert, ist halt sowas, wo ich mir denke, so, ah, schade, weil eigentlich wäre es halt, also hätte es da dann das Potenzial gegeben, das Thema viel, vielschichtiger anzugehen. Deswegen, ich muss auch sagen, ich war total aus dem Häuschen, als ich gelesen habe, worum es geht. Und hab mir halt auch dann direkt, als er rauskam, gekauft und war so, wow. Und nach dem Lesen war es dann so, ja, okay, ist eine spannende Geschichte, aber so an einigen Stellen war es halt für mich dann insofern überhaupt nicht rund, zum Beispiel, dass er dann halt auch die Diagnose nicht von einem Arzt, sondern im Grunde von einer wildfremden Person gesagt bekommt. Das war dann so, okay, genau so sollte es eigentlich nicht sein, aber.
Du hast mir gerade den Manga kaputt gemacht, Rakam, ich hasse dich.
Was? Entschuldigung.
So habe ich den noch nie gesehen aus dieser Blickrichtung. Nein, aber kriege ich schon irgendwie wieder, ich ignoriere das einfach, was du gesagt hast. Nee, also manchmal ist das wirklich so, das ist so, man unterhält, also. Das sind Manga, wo du einfach nicht mehr weißt, wie es in dem nächsten Band dann halt einfach weitergeht. Und das ist wirklich bei diesen Oshimi-Werken, ist das so, Blumen des Bösen. Das ist bei The Killer Inside, Boys Abyss, Band 2, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass sowas in Band 2 passiert. Ja. Deshalb, ich will so ein, also ich wüsste nicht, kennst du irgendeinen deutschsprachigen Mangaka, der sowas rausgebracht hat in die Richtung?
Leider nicht.
Schwierig, ne?
Also zumindest fällt mir jetzt so ad hoc niemand ein.
Ich glaube nämlich auch nicht. So alles so, was ich mir so mal in die Richtung habe, ist nicht. Also das ist gerade, muss ich hier sagen, so mein Lieblingsgenre, wo ich gerade so ein bisschen dadurch, dass das jetzt alles so nach und nach rauskommt, ist, irgendwie so hart Fuß drin gefasst habe. Hm. Weil irgendwie dadurch, dass man irgendwie schon 20 Milliarden Netflix-Serien gesehen hat und ganz viele tausende Filme, kannst du dir irgendwie das meiste schon immer zusammenreimen ein bisschen. Und das ist dann bei den Bänden vielleicht dann nicht so. Hm. Wie sieht's denn aus? Bist du eigentlich eine Zockerin? Wir sind ja eigentlich alle Nerds, wenn man da drauf kommt. Diese Frage habe ich eigentlich noch nie eingestellt. Doch Joachim hat gesagt, er spielt die ganze Zeit Hearthstone. Was spielst du denn?
Ich habe viel gezockt früher, bevor ich dann bei Altraverse war. Also ich muss halt sagen, für mich geht halt zum Beispiel immer Breath of the Wild und ich muss auch gestehen, ich habe da inzwischen, also ich hatte nie die Ambition, Speedrunnerin zu werden, aber so ein paar Sachen wie Windbomben oder so, das habe ich mir dann halt auch einfach mal angeeignet, weil ich es halt cool fand oder irgendwelche Glitches, weil ich es halt dann einfach lustig fand, es nachzumachen und da hatte ich totale Freude dran. Und ich muss halt aber auch gestehen, ich bin aber auch so, was Retro-Spiele angeht, halt voll mit dabei. Ich habe Mir ist vor kurzem mein alter Gameboy, wirklich ein Gameboy, so.
Der graue.
Größe. Ja, also nicht mehr grau, weil ich hatte mir dann einen mit Case-Modding halt gekauft von einer deutschen Künstlerin und das war dann, also der war dann auch echt so mein kleiner Schatz und so. Hab halt trotzdem dann auf dem gespielt und der ist jetzt leider kaputt gegangen. Und ich habe halt dann bis dahin die gelbe Edition, ehrlich gesagt, nochmal einfach angemacht, weil das war dann halt so das Schöne irgendwie, was man halt so 5 Minuten spielen konnte, wo man dann halt irgendwie nicht so sehr drin sein musste, wie zum Beispiel halt, na gut, bei Breath of the Wild auch nicht, weil ich da dann einfach schon, also ich habe halt die 120 Schreine mehr als einmal durchgespielt. ja, also grundsätzlich Nintendo-Kind. Wobei Aufbausimulationen, so Siedler, da freue ich mich auch sehr drauf, dass da dann dieses Jahr auch dann ein neues Spiel rauskommt. Aber ich weiß halt noch nicht, ob ich die Zeit haben werde, da irgendwas zu spielen. Genauso bei Age of Empires. So, ich hätte so gern, habe ich damals auch gespielt. Geht halt gerade nicht, aber ja, Prioritäten und so. Das heißt, also momentan bin ich nicht mehr so viel am Zocken wie früher, aber grundsätzlich, also neben den 5 Billy-Regalen ist da auch noch so ein schmales Benno-Regal. Das ist halt nur voll mit Nintendo-Spielen von oben bis unten.
Cool. Aber dass du jetzt so richtig hart im Pokémon-Fieber bist und dir jetzt in 2, 3, 5 Tagen das neue Pokémon holst?
Ja, ich würde so gern. Aber das ist dann halt, wenn es hier liegt, dann habe ich ja wieder nur, dass ich dann in Versuchung bin, das zu spielen.
Da kommt Zuckerwasser doch nicht raus. Erstmal leider nein.
Ja, nee, so schlimm wäre es dann nicht. Aber es ist halt einfach, das hebe ich mir dann auf, so für, wenn ich dann irgendwie mal weiß, okay, keine Ahnung, Zuckerwasser ist abgegeben und dann.
Zurück zu dem Thema, 4 Fragen habe ich noch. Jetzt kommt eine, da kannst du so weit ausholen. Tipps für deutschsprachige Mangaka und Illustratoren. Hau mal ganz viele tolle Tipps raus. Das ist eigentlich eine sehr allgemeine Frage, aber was würdest du jetzt einem, also vielleicht einem Anfänger mitgeben und was einem etwas weit fortgeschritten?
Dem Anfänger, nichts, was auf Instagram so aussieht, ist auch wirklich so in den meisten Fällen. Also sich dort nicht verunsichern lassen, dann nicht so sehr drauf gucken, was die anderen machen. Also klar, jetzt nicht irgendwie sich komplett abkapseln und sagen so, ich gucke nicht links, nicht rechts. Dabei wird einem nämlich auch wahnsinnig viel dann verloren gehen an Inspiration. Aber halt nicht so, hey, Stil A ist gerade in, darum mache ich das. Sondern halt auch immer gucken, unabhängig von dem, was halt dann auf Instagram oder auf Twitter oder sonst wo passiert, was ist denn das, was mir gerade Freude macht? Und auch wenn mir jetzt, was weiß ich, wenn mir zum Beispiel der Retro-Stil, so Manga wie in den 80ern, super gefällt, vielleicht muss ich das dann wieder cool machen und nicht sagen, okay, ich lasse das jetzt bleiben, weil ich gerne einem anderen Trend hinterherlaufen möchte. Und da dann halt einfach so ein bisschen Vertrauen in das zu haben, was man selbst gerne macht und was man halt auch selbst gerne machen möchte. Und wem fortgeschritten ist, da kommt es halt sehr drauf an, in welche Richtung denn Tipps gegeben werden sollen, muss ich ehrlich zugeben, weil die meisten Leute, die ja fortgeschritten sind, die haben ja dann, also haben sich in eine gewisse Art und Weise natürlich halt spezialisiert. Das heißt natürlich einem Menschen, der halt schon richtig, richtig toll in Aquarell drin ist, dem brauche ich dann nichts mehr über Aquarell erzählen, so, sondern dann ist vielleicht eher irgendwie so, hey, kennst du dieses neue Feature auf Social Media, weil du halt technisch nicht so versiert bist oder so. Also da kommt es halt wirklich dann extrem auf die Person an. Wobei eine Sache, die ich vielleicht da noch als Tipp geben würde, was ich halt auch oft mitbekomme bei Nachrichten, die mir geschrieben werden, nicht um des Verlags Willens zum Verlag wollen. Das wäre, glaube ich, was ich dann gern als Tipp mitgeben würde, weil ich glaube, also das ist auch ein Punkt, an dem ich auch war, so von wegen, oh mein Gott, irgendwie zum Verlag, das war so das Credo, was ich so mit 16, 17 hatte, was dann aber irgendwie nicht erfolgreich war und ich weiß heute auch ziemlich genau, warum, weil das halt im Grunde das Pferd von hinten aufzäumen ist, weil eigentlich denke ich, man braucht eine Geschichte, die man unbedingt erzählen möchte, die man dann halt auch einem Verlag näher bringen kann, als zu sagen, hey, ich möchte unbedingt zum Verlag, ich habe jetzt keine Geschichte, aber ich bastel mir die jetzt und dann wird das schon. Also ich meine, mag es auch geben, also möchte ich keinem absprechen, dass das nicht auch funktionieren kann, aber so dieses Versteifen auf den Verlag, weil es ist halt auch einfach so, wir haben so eine wundervolle Self-Publisher-Szene, dass man sich da halt auch ganz grandios ausprobieren kann, wenn man das noch nicht gemacht hat, dass ich da dann einfach noch nur jedem nahelege, hey, wenn dich gerade, dass du nicht zum Verlag kommst, davon abhält, diese Geschichte zu erzählen, erzähl sie doch trotzdem und bring sie einfach als im Eigenverlag unter die Leute, weil wenn die Geschichte dir so wichtig ist, dann wird die Geschichte auch bestimmt so gut sein, dass sie ihre Leserschaft findet. Und dann sollte dich halt kein Verlag davon abhalten und dann solltest du dich aber auch selbst nicht davon abhalten, indem du dann sagst, es muss aber unbedingt der Verlag sein, sondern kann es halt auch einfach der Eigenverlag sein.
Ich habe sogar, das ist so ganz lustig, ich habe sogar eine Story, aber ich kann nicht zeichnen. Ich habe Susan schon gefragt und dann hat Susan zu mir gesagt, die hat auch keine Zeit, das ist richtig schlecht. Und da habe ich die ganzen Autoren bei uns im Discord gefragt und die haben auch alle gesagt, nee, das schaffen wir leider nicht, wir schaffen das nicht. Das ist traurig, aber vielleicht lerne ich irgendwann nochmal zeichnen. Ist denn das vielleicht sogar auch so ein Tipp, sich vielleicht einen Mentor zu suchen? Weil ich kenne das jetzt aus meinem Bereich, ich komme ja aus der IT, ich mache das eigentlich immer so in meinem Bereich. Jedes Mal, wenn ich vielleicht mal in einem neuen Unternehmen bin, suche ich mir die Person raus, wo ich sage, so die passt zu mir aus dem Bereich. Und dann sage ich, das wird so ein bisschen mein Mentor. Und da schaue ich mal immer so auf die Finger und sage mir, okay, das gucke ich mir mal ab, das nehme ich mir mal mit, wenn ich da Fragen habe, das nehme ich mir mal mit. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil ihr so weit auseinander sitzt, ne, irgendwie, aber gibt's sowas irgendwie, dass du dann sagst, auch vielleicht, eine Mangaka oder ein Mangaka, der einfach so für dich das Ganze nochmal so geprägt hat, wo du extrem viel vielleicht nachgefragt hast oder sowas, oder existiert sowas in die Hinsicht, oder deine Lektoren, die dann nochmal drüber lesen, oder
Also ich muss sagen, so im Sinne von Mentor eigentlich bei mir persönlich nicht, sondern natürlich gibt es Mangaka, die ich für bestimmte Sachen besonders schätze, dass sie das so machen, wie sie das halt eben machen. Und dann ist es halt eher so, dass ich dann die Werke analysiere, wie sie das machen. Und zum Beispiel, wenn sie mich emotional besonders packen, wie schafft die Mangaka das, dass das jetzt der Fall ist, dass mich das emotional besonders packt. Das liegt aber halt, glaube ich, auch einerseits daran, dass ich halt vor allen Dingen dort japanische Vorbilder habe und da halt einfach für mich die Sprachbarriere da ist. Und das ist halt, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, ob das so cool wäre, wenn ich dann dort halt dann hinschreiben würde von wegen, hey, übrigens, ich finde deinen Kram gut, magst du nicht mal mit mir drüber reden? Also ich weiß nicht, ob das denn bei den japanischen Zeitplänen denn irgendwie groß machbar wäre. Darum war das halt für mich jetzt so nicht das Ding. Wobei ich sagen muss, es gibt schon, also jetzt sage ich, wie es ist, mein Sprechblasenwimpler war auch mal Mangaka und bei dem habe ich mir halt damals schon echt viel abgeguckt von wegen, wie rastert man, wie legt man Druckdaten an. Also wenn ich jenen Mentor hatte, dann halt mein Sprechblasenwimpler, wobei man halt auch sagen muss, das war halt, also er hätte sich nie als solches gesehen, ich hätte ihn damals nicht als solches betitelt, aber er hat mir halt einfach dann auch relativ viel beigebracht. Ansonsten ist es halt eher so, dass ich wahnsinnig viel durch den Austausch auf Augenhöhe mit anderen ZeichnerInnen lerne. Dass man da dann halt irgendwie, also dass es da im Grunde diese Hierarchisierung von Mentor und ich lerne was von meinem Mentor gar nicht so gibt, sondern dass man halt irgendwie auf derselben Ebene ist und dass das aber auch, also mir persönlich wahnsinnig viel bringt, wenn man dann halt einfach guckt, so wie hätte man dieses oder jenes anders machen können oder auch was zum Beispiel die liebe Amino Kameko und ich doch ab und zu mal machen. So, wenn ein Manga nicht auf eine Art und Weise endet, wie wir beide es gut finden, weil wir was anderes erwartet hätten, wie hätte das denn dann sonst aussehen können? Und dass wir dann halt einfach so gedankenspielmäßig da dann drüber reden, was hätte man denn anders machen können und das denn so auseinandernehmen. Aber das ist halt alles natürlich dann auf Augenhöhe.
Fragt gerade einer, wer im Chat, was ist denn ein Sprechblasenwimpler?
Mein Sprechblasenwimpler, das ist mein Mann, ich bin verheiratet. Und weil ich aber nicht damit klarkomme zu sagen, dass ich einen Mann habe, mit dem ich verheiratet bin, weil ich mich dann so alt fühle, habe ich angefangen, ihn bei Ikigai meinen Sprechblasenwimpler zu nennen, weil er nämlich bei die innere Stimme diese kleinen Sprechblasen-Nupsis, die anzeigen, welche Person gerade spricht, das hat zum Großteil er gemacht, weil ich sag mal so, das war halt so das Ding, so Sprechblasen machen, das fand ich gerade am Ende, als es dann richtig eng wurde mit der Zeit, super ätzend und er kann das halt alles so technisch. Er hat auch selber ein Grafiktablett da stehen, nutzt es zurzeit eher nicht zum Zeichnen, sondern macht halt gerade eher Musik beziehungsweise spricht Dinge ein. Aber grundsätzlich kann er da helfen und hat er dann auch gemacht und deswegen sind halt, ich glaube, 90% der kleinen Sprechblasenwimpel sind halt von ihm. Übrigens der Font aber auch, also die Schrift in die innere Stimme, ist tatsächlich keine Schrift, die Ultraverse gekauft hat oder irgendwie die auch in anderen Manga verwendet werden, sondern das ist halt von meinem Mann selbst gemacht, seine Handschrift. Und ich fand die aber so schön passend für den Manga, dass ich halt dann in einer der Probeseiten hatte ich die dann reingesetzt und dann meinte mein Redakteur halt, hey, was ist denn das eigentlich für eine Schrift? Sieht ganz, also das passt irgendwie extrem gut. Nee, nicht innen drin.
Die innen drin. Wie, wo, welche innen drin? Ach, die!
Ja!
Ach so, echt?
Genau, das ist seine Handschrift.
Die hier?
Genau.
Ja, okay, ich habe jetzt keine Riesensprechblase, aber ich finde es jetzt, okay, wir haben es. Okay, ich dachte jetzt die vorne drauf. Aber okay.
Nee, die vorne drauf, das, nee. Die hat Altraverse gestellt.
Okay. Aber das ist cool. Das ist doch auch mal wieder was Persönliches. Sowas finde ich auch immer cool, wenn da so eine persönliche Handschrift irgendwie mit drin ist. Echt. Aber dass man jetzt so sagt, irgendwie, ihr macht so einen Mangaka-Brainstorming und setzt alle 7 Mangaka von Ultraverse in einen Raum und werft dann ganz viele tolle Zeichnungen in die Mitte und dann gibt es so ein richtig hartes Brainstorming. Habt ihr sowas?
Also es gab, bevor Corona da war, einen Workshop, der sehr, sehr fruchtbar war. Also fand ich zumindest und der auch sehr, sehr schön war. Und da hat halt auch reger Austausch stattgefunden und wir hatten auch eigentlich alle Zeichengerät mit dabei und dementsprechend sind da auch ganz viele wundervolle Dinge passiert.
Okay, ja, das ist cool. Also wenn man sich dann so untereinander so komplett einmal austauscht, finde ich das halt natürlich auch nochmal mega.
Ja.
So, Rakami, wir kommen jetzt so nach und nach zum Schluss. Wir haben schon fast 1,5 Stunden voll. Muss hart verquatscht, aber das ging echt schnell um. Über was dürfen sich denn deine LeserInnen in Zukunft noch freuen? Von dir. Außer jetzt komm nicht mit Zuckerwasser. Sag irgendwas anderes Cooles. Also dein neues Projekt. Spoiler. Du hast schon ganz viel abgegeben bestimmt bei Joachim. Der hat bestimmt schon ganz viele Mappen von dir zu deinem neuen Werk.
Ich sag mal so, es gibt da etwas, von dem ich mir wünschen würde, dass es dann nach Zuckerwasser Thema wird. Und mehr kann und werde ich dazu nicht sagen.
Oh. Und über was kann man sich noch in der Zukunft von dir freuen? Vielleicht ein neues Ikigai-Format, irgendwas Cooles von Zuckerwasser? Gibt es das in einer coolen Collectors-Box? Ich versuche dich gerade aus der Reserve zu holen.
Also, ach, du meinst bei Ikigai, was wir da Neues geplant haben?
Ja, alles, genau.
Ja, also wir möchten gerne demnächst auch mal wieder Gäste einladen, beziehungsweise, weil das mit dem Einladen in dem Moment, wo wir ein Videoformat haben, halt nicht mehr so leicht ist, weil da müssen wir ja gucken, wenn wir dann drei Bilder haben, wie wir das denn zusammensetzen würden, sind wir gerade am Schauen, ob es da denn vielleicht auch eine andere Möglichkeit gäbe, das zu lösen. Zum Beispiel, dass man dann mehrere Leute in ein Bild bringt. Und mehr werde ich dazu auch nicht sagen, weil da ist halt einfach noch nicht spruchreif, wie es denn funktioniert, ob wir das denn wirklich angehen wollen. Aber das ist halt einfach was, wo wir uns natürlich dann halt auch Gedanken machen, wie können wir da einfach zukünftig Ikigai dann auch gestalten, damit dann halt auch Gäste halt super leicht dann möglich sind und also wieder möglich sind, trotz Bild. Und wie können wir das dann natürlich auch unseren Gästen dann so einfach wie möglich und so angenehm wie möglich machen, dass dann halt niemand dann irgendwie erstmal Technik-Hickhack hat, bis dann das alles funktioniert. Weil das ist dann natürlich halt auch ein Faktor, der dann Stress reinbringt. Und gerade, was weiß ich, zum Beispiel, als wir dann unsere Kolleginnen eingeladen haben zu Ikigai, da war es dann halt schon so, okay, als damals noch nur die Tonaufnahme war, das war halt auch schon was, das hat die Leute halt einfach Zeit gekostet. Und das wollen wir ja gerne auch minimieren, wenn das geht.
Das ist auf jeden Fall interessant. Also, dass man sich immer nach und nach immer weiterentwickelt, weil man immer, ist ja bei mir genau das Gleiche irgendwie, dass dann hat man wieder irgendwie was Neues entdeckt und kann wieder irgendwie was Neues rausbringen. Dann hat man bei irgendwem anders mal wieder was gesehen und dann denkt man sich so, okay, das könnte man vielleicht auch mal probieren. Ich finde das immer interessant, wie, wenn man sich dann nochmal zurück, ich habe mal auch mal meine Anfänge angeguckt, wie schlecht die waren. Das ist halt immer so, wenn man sich dann auch, weil vielleicht bei euch am Podcast, du hattest ja auch gesagt, die erste Podcast-Folge, die war dann auch halt extrem schlecht von dem Mikrofon. Das muss man sich immer so mal nach einem Jahr nochmal anschauen, was man wirklich für Sprünge gemacht hat.
Mhm, und, das ist auch ganz schlimm, wenn ich mir jetzt nochmal, also die Podcast-Folge, die dann gut genug war, um sie tatsächlich hochzuladen als erste Folge, also da merkt man schon eine Veränderung zu heute, ich hätte es halt nicht gedacht, dass ich dann auch so Eigenlob stinkt und ich bin auch eigentlich kein Mensch dafür, aber so, da hat sich wirklich was getan, das kann ich halt jetzt auch nicht von der Hand weisen.
Ja.
Und das finde ich dann aber auch super schön, dass diese Entwicklung da stattgefunden hat und dass die halt auch gleichsam da halt auch bei Susan stattgefunden hat und dass wir uns dann halt so zusammen immer weiterentwickeln, das ist eine wahnsinnig schöne Sache.
Ich auch. Jetzt kommen wir zu der allerletzten Sache, dein Schlusswort. Du darfst natürlich alles Mögliche sagen, du darfst auch, wobei die Community beleidigen, das war ja immer so Thema, das dürfen wir jetzt nicht, aber Sonst darfst du alles Mögliche raushauen als Schlusswort. Introvertierte schwierig, ne?
Ja, dementsprechend würde ich halt einfach das machen, was ich dann in solchen Momenten immer mache. Schamlose Eigenwerbung. Wenn ihr die innere Stimme noch nicht kennt, dann guckt rein. Und wenn ihr irgendwann Zuckerwasser wo seht, guckt auch rein. Ihr müsst es auch nicht kaufen, aber lest mal rein. Und wenn es euch dann gefällt, dann kauft es doch. Dankeschön.
Da bin ich jetzt auch wirklich gespannt drauf. Ich wusste wirklich nicht, dass das von den drei Bänden zu einem Einzelband gemacht wird, Zuckerwasser. Ich habe sogar selber noch geschaut, ob ich es irgendwo herbekomme. Das auf meinem Thumbnail muss man natürlich sagen, das ist Hardcore-Photoshop-Skills von mir, dass ich da plötzlich Zuckerwasser in der Hand habe. Aber das ist immer echt schwierig, wenn man sowas damals mal Self-Publisher-mäßig rausgebracht hat, dann sowas nochmal zu irgendwo herzubekommen, ist wirklich schwierig. Also,
ja. Wobei ich aber auch sagen muss, am Anfang hat mir halt Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst hätte ich noch mal gewisse Sachen nachgedruckt. Also momentan hängt das vor allen Dingen an Band 3, dass man nirgendwo mehr Zuckerwasserbände findet, weil ich es halt dann einfach auch nicht verantwortungsvoll finde, Band 1 und Band 2 rauszuschicken, wenn ich weiß, Band 3 werdet ihr nicht bekommen. Mhm. Weil in dem Moment, wo dann halt klar war, dass es bei Ultraverse landet, habe ich halt dann auch für mich dann gesagt, nee, nachdrucken ist ja dann nicht sinnvoll.
Nee, deshalb, also da kann man sich dann auf jeden Fall drüber freuen. Ich bin da echt dann gespannt drauf. Ich hatte da nur mal mehrere Ausschnitte von gesehen, deshalb kam man da auch so ein bisschen auf ein paar Thematiken und bin mal gespannt, was du da fabriziert hast. Hast du vor Zuckerwasser eigentlich auch noch irgendeinen Manga also irgendwas Offizielles rausgebracht? Ich bin da leider Recherchehölle.
Also tatsächlich das erste Mal, was rausgebracht war, eine Anthologie namens Synergia. Mit meinem Sprechblasenwimpler damals. Er eine Geschichte, ich eine Geschichte. Und dann haben wir tatsächlich, also das war 2007 und 2008, oder nee, das war 2006 und 2007. Wir haben nämlich im Folgejahr noch ein Band 2 von der Anthologie rausgebracht. Dann war ich auch in der Fanart-Anthologie, ich glaube in Band 3 mit dabei, mit der Geschichte Vergessen. Da findet man auch noch eine Leseprobe auf Animex. Und nach Zuckerwasser, also während Zuckerwasser, habe ich auch noch ein Einzelband, der immer freitags heißt, rausgebracht. Also ein bisschen mehr gibt es schon noch, aber die Sachen, also zumindest bei immer freitags weiß ich, da ist die Auflage so klein, den findet man, glaube ich, auch gar nicht mehr.
Das wird den Joachim auch nicht haben, hast du schon nachgefragt.
Das ist halt einfach viel zu kurz, um es irgendwie zum Verlag bringen zu können. Also das sind, ich glaube, 40 Seiten oder so. Und dementsprechend war es für mich halt dann auch besonders spannend zu gucken, kann ich auf dieser wenigen Seitenanzahl eine Geschichte stricken, die trotzdem rund ist? Und die meisten Leute waren dann irgendwie, wenn sie sich angeguckt haben, so ganz schön dünn, kann ja nichts sein. Aber das Schöne ist, die es gelesen haben, da war dann die Rückmeldung halt doch gar nicht so schlecht, beziehungsweise recht positiv, weil halt einfach, also ich habe damit so gewissen Sachen gespielt, so Shoujo-Manga, ein bisschen so Klischees und Rest muss man selber lesen, auch wenn ihr nicht drankommt.
Vielleicht eBay-Suche alles mal versuchen. Das ist, bei sowas ist das echt schwierig. Self-Publisher nochmal nachträglich zu bekommen, ist Hölle. Ich wollte auch Sosan ihren ersten, also ihr Band vor Greed Garden haben, keine Chance. Den wird sie auch nie wieder bei Ultraverse veröffentlicht. Du hast ihn noch?
Ja, also.
Ich hab sie extra noch angeschrieben per WhatsApp und gefragt und dann hat sie gesagt, nee, Thorben, ich kann dir einfach das nicht, also ich habe so Bände, das sieht nicht gut aus, das kann ich dir nicht geben, deshalb. Ach, immer diese Self-Lovish.
Also ich hab's gern gelesen.
Ja, danke, jetzt will ich es auch nochmal lesen. Ja, Akami, ich danke dir aber auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ich denke doch mal, man wird dich auf dem einen oder anderen Format eventuell nochmal wiedersehen. Wir werden ja gleich nochmal ein bisschen einmal ganz kurz quatschen offline. Da habe ich noch vielleicht ein paar Dinge, die man eventuell nochmal ansprechen könnte. Ich fand es extrem interessant, da mal drüber zu sprechen, auch über die Thematik von die innere Stimme, wo du das mit dem Epilog gesagt hast und mit dieser Triggerwarnung. Das hat mir für mich persönlich hat mir das nochmal eine weitere Erklärung gegeben, wieso denn dann auch wirklich der Band so ist, wie er ist. Das fand ich extrem gut. Obwohl wir da natürlich über Instagram auch schon drüber gesprochen hatten, ganz am Anfang, als das Ding rausgekommen ist. Ich wünsche dir damit auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Und wenn jetzt Zuckerwasser rauskommt, ich hoffe, dass du damit nicht so viel Stress hast, wenn du da jetzt diese ganze Bearbeitung und diese Neuskalierung und alles nochmal machen musst. Bin ich wirklich gespannt drauf, freue mich da auch schon, werde mir den auch gönnen und dann kriegst du auf jeden Fall auch mein Feedback. Und ich hoffe doch, dass das dann auch von der Community so angenommen wird, wie auch deine anderen Bände und dass das dann halt auch noch größer wird. Genau das Gleiche gilt beim Podcast. Das Ding, das hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also alle, die jetzt vielleicht gerade zuhören, schaut gerne mal in den Ikigai-Podcast. Der ist extrem interessant. Ist eigentlich genau das Gleiche, was Rakami und ich jetzt hier gerade so ein bisschen besprochen haben, bloß sogar noch mehr in der Tiefe. Und ihr kriegt dann natürlich mehr Informationen natürlich auch aus dem ganzen Mangaka-Leben. Und das ist schon interessant, wenn man das selber so nicht kennt und wirklich nur immer japanische Manga konsumiert. Da kann man auf jeden Fall nicht viel falsch mitmachen. Genau. Ja, hier gesprochen.
Danke für die Einladung, ja. Ich muss sagen. Und danke für das sehr, sehr schöne Gespräch. War ja. Schön hier.
Ja, das freut mich auch immer, wenn dann die Leute dann freudig rausgehen und dann nicht, wobei ich bin ja unkritisch, da war ja eine kurze Kritik geäußert, aber das ist ja jetzt nicht so, ich baller ja auch nicht die Leute irgendwie zu, es soll ja ein sehr angenehmes Gespräch sein und das hat ja auf jeden Fall auch mir viel Spaß gemacht, Rakami, und deshalb hoffe ich doch mal, auch da muss ich jetzt kurz sogar noch einhaken, auf welcher Messe kann man dich denn dieses Jahr eigentlich überall sehen? Darfst du das schon sagen?
Also dadurch, dass Zuckerwasser angesetzt ist von April bis Juni, das dann irgendwann rauskommt. Da gibt es so eine Messe im Juni, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da dann mit dabei bin. Okay. Und sonst, ich sag mal so, wer entweder mir oder Ultraverse auf Social Media folgt, der wird das auf jeden Fall mitkriegen, wo ich dann bin.
Okay. Also noch nichts, aber das war ja schon ein bisschen da ein kleiner Leak. Vielleicht klappt es ja, aber dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal privat, weil ich wahrscheinlich dann auch da auf den ganz zufällig auf dieser Messe bin. Das war es auf jeden Fall von The Manga. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Abend und macht euch noch ein gewöhnliches Wochenende. Danke dir nochmal, Rakami, dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Freitagabend mit mir über alles Mögliche zu diskutieren. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche nochmal viel Erfolg und Leute, euch nochmal alles Gute und wir hören uns bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüssi.